Also, wenn wir beide morgens laufen gehen, dann ist eine ganz besondere Woche und die haben wir auch im Bestzeit Podcast mit Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, also Philipp, hurra, ne? Du warst wieder laufen, ja, und ich war sehr, sehr früh laufen. Das hat auch Gründe, ja. Also erstmal Glückwunsch, ja. Wie war es, dass du wieder gelaufen bist und wie merkst du das und was ist jetzt passiert? Weil du hast ja eigentlich letzte Woche schon gesagt, eigentlich hattest du wieder Energie, aber laufen war noch nicht.
Genau, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann, welche Woche wir, welchen Wochentag wir letzte Woche
Ich glaube,
aufgenommen haben,
Mittwoch,
aber ich
oder?
hatte auf jeden Fall
Mittwoch oder Dienstag? Ich
genau
weiß
am
es schon
Tag
nicht mehr.
darauf hatte ich erst die, ja, ich bin, du, mein Kopf steht mir sonst wo, es geht hier drunter und drüber gerade, an verschiedenen Baustellen, haha, Wortwitz, das ist auch noch, nimmt also sehr viel Zeit und Energie gerade noch ein, aber ich hatte tatsächlich letzten Donnerstag noch eine Untersuchung, erstmal noch bei einem Kardiologen in Regensburg, um da zumindest mal alles vernünftig abchecken zu lassen. Da hat sicherlich die Folge mit Dr. Paul Schmidt-Hellinger auch nochmal geholfen, das Thema ernst zu nehmen, und wir haben sehr viel ja auch positive Nachrichten von euch bekommen, dass ihr diese Folge sehr spannend und hilfreich fandet. Das freut uns natürlich, wenn wir euch da hier und da kleine Hilfestellungen geben können. Und soweit war da bei mir zum Glück keine große Auffälligkeit vorhanden, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz hat der Kardiologe gemeint, er würde mir trotzdem empfehlen, Anfang Mitte dieser Woche erst wieder Sport zu treiben, um da jetzt nicht irgendwelche Schnellschüsse zu machen. Und wie gesagt, langweilig wird es mir gerade eh nicht mit Umzug und den letzten Bauarbeiten, die noch abgeschlossen werden, und Möbel aufbauen und Kisten auspacken und so weiter. Also ich war jetzt auch so gut beschäftigt. Die Tage waren immer sehr früh und sehr lang. Und ja, heute Morgen hatte ich dann das Gefühl, es wird mal wieder Zeit, sich ein bisschen zu bewegen, um mal überhaupt ein Feeling zu bekommen. Und da der heutige Tag, ihr werdet es hören, die Aufnahmesituation bei mir ist sehr suboptimal. Können wir vielleicht später noch drauf kommen, wieso es hier so halt. Der Tag begann sehr früh, um 5:30 heute schon bei mir, weil wir ab 7 Uhr Handwerker wieder da hatten, die noch die letzten Sachen hier fertig machen. Das heißt, ich bin um 6 Uhr laufen gegangen und eine entspannte Runde über die Trails. Und das war soweit auch schön. Hier verschiedenste Tiere heute Morgen getroffen. Da war, glaube ich, vor mir heute noch kein Mensch unterwegs. Ich glaube, zwei Rehe, zwei Hasen, einen Fuchs. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Fuchs in freier Wildbahn gesehen habe. Der hat den Weg gekreuzt. Und ansonsten war das eine sehr entspannte Runde. 4:30er Tempo laufe ich sonst auch nicht so häufig. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig geil hat es sich nicht angefühlt. Also kann natürlich auch daran liegen, dass ich 2,5 Wochen keinen Sport machen konnte. Aber ich sag jetzt, ich meine jetzt nicht dass der Puls jetzt höher ist und so, das normal, Herz und so hat sich alles normal angefühlt, aber das Atmen, das fand ich irgendwie anders wie sonst, irgendwie zäher so ein bisschen, wie wenn man so ein bisschen so einen Widerstand noch hat. Und deswegen, ja, wenn's morgen soweit gut ist, würde ich wieder eine Runde laufen gehen, aber auf jeden Fall auch alles noch in einem sehr, sehr entspannten Rahmen. Genau. Deshalb, ja, bin gespannt, wann du heute durchgestartet bist. Da können wir uns wahrscheinlich hier eine zeitliche Battle liefern. Also bei mir, Startzeit war, glaube ich, so 6 Uhr, ich weiß nicht mehr, muss ich auf die Uhr gucken, 6:08 oder so vielleicht, 6:09 Uhr.
Also erstmal wollte ich noch sagen, es war natürlich ganz großartig, wie eure Reaktionen waren hinsichtlich des Vorschlags von Paul Schmidt-Hellinger, dann
Ja.
als zum Beispiel als Pacemaker oder als
Stimmt.
Zeitläufer oder so unterwegs zu sein bei diversen Veranstaltungen oder beim Marathon. Das haben wir mehrfach von euch zurückgespielt bekommen, dass das Leute, die jetzt eben auch gemerkt haben, sie werden ganz sicher nicht in Richtung ihrer vielleicht angestrebten Ziele sich bewegen können beim nächsten Marathon, aber die haben das sehr oft angenommen und das fand ich sehr, sehr cool. Ja, heute Morgen 5:30 waren wir auch wach, weil ich gestern erst aus den USA wiedergekommen bin. Ja, ich musste ja noch
Jetlag.
ein bisschen die Gegend nördlich von Eugene, also ja, die Laufgegend eigentlich erkunden. Und ja, da bist du natürlich jetlagmäßig noch mittendrin, ja. Aber wir waren uns schon nach wenigen Metern sehr einig. Also ich bin mit meiner Frau zusammengelaufen, dass es ganz schön gaga ist, immer so früh morgens zu laufen. Naja, also es war natürlich sehr okay, weil wir waren dann halt wach und wir sind tatsächlich, glaube ich, so um kurz vor 6:30 losgelaufen. Weil ich muss immer was frühstücken vorher. Ja, du gehst ja, glaube ich, nur mit dem Kaffee irgendwie los, ne? Das kann ich nicht.
Also ich war früher auf jeden Fall der Frühstückstyp und konnte mir früher gar nicht vorstellen, nüchtern loslaufen zu gehen. Das hat auch eine gewisse Anpassungszeit gebraucht. Aber ja, wenn es ein lockerer Lauf ist wie heute, ist es wirklich ganz entspannter Lauf, dann kann ich auch mal einen doppelten Espresso trinken und dann laufe ich
los. Nee, also ich muss immer eine Kleinigkeit essen vorher. Deshalb war das so um die Zeit. Und wir sind aber auch ganz entspannt gelaufen, weil in der Regel ist es halt schon auch so, dass man ja nach dem Jetlag auch noch unruhiger schläft vor allen Dingen und auch mit einem höheren Puls noch unterwegs ist. Ne? Also jetzt beim Laufen war das okay, aber vor allen Dingen diese Nachtpulsgeschichten, ich weiß gar nicht, hattest du erhöhten Nachtpuls in der Infektion wahrscheinlich, ne?
Ja, brutal. Also brutal, sage ich jetzt mal, natürlich ist es jetzt kein wahnsinnig hoher Puls, wenn ich jetzt das sage, aber gemessen an dem, was ich sonst habe, war schon heftig. Also ich habe sonst so zwischen 38 und 40 Durchschnittsherzfrequenz nachts und ich hatte zwischen 50 und ich glaube 54, so in dem Bereich die ersten 2-3 Tage. Das ist schon ein deutlicher Sprung, sage ich mal, zu dem, was sonst normal ist.
Ja. Aber die entscheidenden Tage und Nächte kommen ja jetzt erst noch, ja, weil der erste Tag ist ja immer, du bist halt noch so kaputt von der Reise und so weiter, da pennst du dann schon irgendwie. Nur die nachfolgenden sind dann immer das Problem. Ja, ich habe von einigen Kollegen und von Frank Busemann, der ja auch permanent läuft, schon gesehen und gehört, das ist nicht so einfach gewesen, weil wenn man relativ lange in den USA ist oder irgendwo westlich ist und dann in Richtung Osten wieder zurückkommt, ist es oft schwieriger mit der Anpassung. Warum auch immer, aber es wird oft so berichtet. Wenn man natürlich dann den Fehler macht und immer dann morgens früh wieder aufsteht und laufen geht, dann passt sich das auch nicht, also nicht an. Ja, ich wollte jetzt aber nicht zum Frühläufer mutieren. Ja, nur klar, nächste Woche fängt bei uns die Schule wieder an. Also da ist sowieso kurz nach 6 Wecker. Also dann, da ist das jetzt auch eine okay Zeit. Ja, also ich finde halt drei Uhr finde ich immer schwierig.
Ja, ja, das ist richtig, aber wie war es denn dann, wo ihr erst mal draußen wart? Oft ist ja wirklich so, ich bin nicht der geborene Frühaufsteher, überhaupt nicht. Ganz anders als Barbara. Barbara, die kann um 4.45 Uhr aufstehen und ist total wach. Bei mir ist es so, als der Wecker heute Morgen geklingelt hat, es ist schon hart, um 5.30 Uhr irgendwie aufzustehen für mich. Aber wenn du dann mal aufgestanden bist, auf die Kaffeemaschine gedrückt hast, Laufschuhe anziehst und dann rausgehst, also ich muss jetzt trotzdem ehrlich sagen, es ist jetzt nicht, dass das wird wahrscheinlich keine dauerhafte Gewohnheit bei mir werden, diese Uhrzeit, aber da loszulaufen, dann relativ schnell am Waldrand zu sein, so über die Felder, da war außer mir heute Morgen wirklich niemand. Es ist noch so ein bisschen so eine angenehme Kühle, so ein leichter Wind. Und dann klar, wenn du noch irgendwelche Tiere siehst, ich fand's schon geil heute Morgen, ehrlich. Also es hat schon Bock gemacht.
Ja, das ist die romantische Verklärung der kleineren Stadt. Ja, also das ist natürlich im Prinzip alles richtig, was du sagst. Also wir waren jetzt natürlich erstmal noch viel wacher, ne? Weil 9 Stunden ist ja die Zeitverschiebung in Richtung Westen der USA. Dann bist du ja noch ganz woanders. Ja, also das deshalb kannst du das nicht vergleichen. Aber es war natürlich jetzt auch noch sehr frisch und vergleichsweise kühler. Jetzt im Laufe des Tages kannst du hier nicht mehr laufen. Es ist halt deutlich über 30 Grad und es ist halt so schwül jetzt auch. Soll heute gewittern auch hier. Das ist ja, also das ist für mich vollkommen ausgeschlossen, da zu laufen, ja. Bin mal gespannt, was wir gleich von Johannes dazu hören. Ja, Johannes Motschmann ist ja heute unser Gast, habt ihr ja gesehen. Weil für München die Vorbereitung, da soll es jetzt auch nicht gerade richtig kühl werden. Ja, das wird eine sehr spannende Geschichte. Er hat uns auch schon angedeutet, dass sie ein paar sehr interessante Tipps bekommen haben, ja, vom Arzt, den wir letzte Woche hatten, weil der ja der DEV-Arzt ist und weiß, was er sagt. Ja, das könnt ihr euch mal anhören. Sehr spannend. Also insofern war das hier dann sehr angenehm, die Zeit zu laufen, weil viel später kannst du gar keinen Sport machen. Das ist Quatsch. Ja, ist auch nicht gesund, nee, ja, wegen Ozon und so weiter. Das ist alles Quatsch. Tiere haben wir auch gesehen, nämlich angeleihte Hunde, die sich gegenseitig ineinander verbissen haben. Ja, also um die Uhrzeit sind hier bei uns schon diese Hundeleute unterwegs. Wir wohnen ja auch direkt am Waldesrand. Oder nicht direkt, aber eine Straße dazwischen. Und da hast du dann eben auch schon so Hundegeschichten. Und sobald die Hunde unterwegs sind, sind die Rehe nicht mehr da. Ne? Also das ist auch
das
so.
Stimmt, ja, klar.
Natürlich. Die haben allerdings ein großes Wildgehege, ne? Und die Wildschweine haben gerade noch Kleine. Die sind vielleicht so 3-4 Monate alt oder sowas. Die sind lustig. Und die sind um die Uhrzeit natürlich auch süß, wach, weil danach legen die sich auch unter den Strauch. Ne?
Und warten erstmal, bis wir
bis morgen
die Sonne am Sinken ist, genau.
Das ist Nacht. Ja, aber tatsächlich bin ich ja bin ich jetzt ja hier gelaufen und ich bin auch am letzten Tag in Portland noch gelaufen, weil ich da eigentlich noch mal ein bisschen die Stadt erkunden wollte, ja.
Du musst sagen,
ja, wo tatsächlich, du da gelaufen bist, den letzten Lauf habe ich am Fluss gemacht. Okay. Das ist so ein bisschen ähnlich wie hier, wenn man in Frankfurt oder in Köln läuft, wobei die Brücken in Frankfurt kleiner sind. Der Fluss ist halt sehr viel breiter, eher wie der Rhein bei uns. Und die Brücken sind halt entsprechend höher. Und da habe ich eine Krone gekriegt. Also ich habe eine Krone gekriegt bei Strava beim Laufen, was schon einfach, das eigentlich kann eigentlich gar nicht sein. Das lag daran, dass dort gerade im Zuge der Fahrradfreundlichmachung der Stadt eine neue Brücke eröffnet wurde am vergangenen Wochenende, ja, über eine Autobahn hinweg. Ja, und diese Brücke ist für Fußgänger und für Fahrradfahrer only. Und da ist natürlich sind noch nicht so viele gelaufen. Also hatte ich wann bin ich denn jetzt da gelaufen? Dienstagmorgen hatte ich da noch ein Krönchen. Ja, da war ich Top 3. Ich Top 3 beim Laufen, lächerlich. Aber ich bin jetzt auch schon nur noch 12, weil natürlich jetzt da schon wieder welche gelaufen sind. Also das ging jetzt relativ flott. Und ich bin ganz sicher in der Woche nicht mehr unter den ersten 150, ne? weil natürlich auch relativ viele Leute laufen. Ja, ja, davor, worauf du angespielt hattest, war natürlich, dass wir mal einen kleinen Abstecher nach Beaverton gemacht haben, also in die Heimat von Nike, was spannend war, weil erstmal kommt man da hingefahren und die Gebäude, wer schon mal am Adidas Campus in Herzogenaurach war, die sind ja so ein bisschen futuristisch und in Schwarz gehalten von der Grundthematik her. Und das ist erstaunlicherweise da auch. Ja, also da habe ich mich fast ein bisschen gewundert. Das sah nicht so unähnlich aus. Ja, okay. Der Campus ist kleiner als der Adidas Campus. Ja, also von der Flächenausdehnung hätte ich auch nicht gedacht. Und es gibt halt eine kleine Tartanbahn, ich weiß gar nicht, ob die 400 Meter hat, die glaube ich nicht. Ich würde eher sagen, die hat 300 Meter. Heißt Michael Johnson Track, also ne, wenn schon, hat die Bahn in Herzogenaurach einen Namen? Nee, ne?
Adidas
Stadion. Ah, aber das ist ja ein richtiges Stadion, ne? Ja, also genau. Das ist
400
ja.
Meter und normale
Fußball. Ja, genau. Also das ist halt da, also Fußball gibt's gar nicht, ne? Obwohl es natürlich dann auch, keine Ahnung, John McEnroe Plaza und Serena Williams und so weiter, das gibt's halt schon alles, aber der Track ist halt schon cool. Und was natürlich richtig cool ist um das ganze Gelände und durch das ganze Gelände durch gibt's eine Finnbahn, die da komplett so als Trail ausgearbeitet ist. Nicht so breit wie in Eugene, die von Steve Prefontaine initiierte, aber gibt es eben auch. Ja, und es ist tatsächlich so, dass wir sind da halt dann irgendwann random vormittags hin. Das ist jetzt kein abgesperrtes Gelände oder sowas. Das ist jetzt eigentlich nicht...
Ihr kamt da einfach drauf.
Ja, wie gesagt, es ist nicht abgesperrt. Also das ist halt anders als in Deutschland bei solchen Unternehmen. Da gibt es kein Tor und kein Pförtner und schon gar keinen Hausmeister. Ja, sondern das ist natürlich Private Property. Also da wirst du jetzt nicht eingeladen, dahin zu gehen. Und da wird auch niemand eingeladen, dahin zu gehen. Aber es ist auch niemand da, der jetzt sagt, ey, was wollen Sie hier? Verzieht euch wieder. Wenn du dich jetzt da hinstellen würdest und falsch rum auf der Bahn läufst oder doof im Weg stehst oder so, dann wirst du wahrscheinlich schon mal gefragt, Entschuldigung, ja, vielleicht doch auf den Bürgersteig gehen oder so. Nee, das war vollkommen unproblematisch. Wir sind da ganz entspannt ein bisschen rumgejoggt und haben ein bisschen geguckt halt einfach. Und ich habe mit meiner Tochter noch ein paar Sprints gemacht auf der Bahn. Und dann war halt Grant Fisher da mit seiner Gruppe und ist da locker ein paar Runden gelaufen. Also die sind halt immer so wechselnd da Runden auf dem Track und im Wald, ja, direkt nebendran, also Straße rüber, ist halt dann direkt ein Wald. Auch so ein bisschen profiliert, das ist dann öffentlich, ja, aber da kann ich mir schon vorstellen, das ist so als Trainingsgelände ist das schon toppi, ne? Weil da hast du natürlich dann auch alles andere, ja, also Kraftraum, Physio und so weiter, das ist halt alles da. Und der Bauermann Track Club, der, da gehört ja Grant Fisher dazu, der ist da halt genauso zu Hause wie der Unions Athletic Club heißen jetzt ja die Mitglieder von der Trainingsgruppe von Pete Julian, der ja auch Konstanze Kurshalfen trainiert. Die waren aber jetzt nicht mehr da, mit dem hatte ich noch kurz geschrieben, aber die waren jetzt alle auf dem Weg nach Europa, respektive nach St. Moritz für die Vorbereitung zu den entweder Sportfesten oder für die amerikanischen Läuferinnen und Läufer. Aber die haben jetzt auch, ich glaube, zwei aus dem, das ist ja ein relativ kleiner Club, ne, der UNIS Athletics. Wir sind, glaube ich, 12 Mitglieder nur. Und da waren jetzt zwei oder drei, die bei den Commonwealth Games diese Woche unterwegs sind. Und Konstanze natürlich, die war aber schon länger wieder hier in Richtung Europa und Heimat unterwegs. Ja, und dann kann man da halt einfach so ein bisschen rumlaufen. Da gibt es halt eine sehr schöne Bäckerei in der Gegend, wo man auch richtiges Brot kaufen kann, ja, was ja auch nicht so häufig ist in den USA. Ja, und dann war das halt einfach ein cooler Vormittag. Ne? Einmal mal gucken gehen da, was da so Tango ist und so. Ich fand es sehr entspannt. Ne?
Wart ihr dann aber auch von Kopf bis Fuß in Swoosh-Klamotten?
Ja, das haben wir natürlich total stilecht gemacht. Ja, ich musste auch ein bisschen lachen. Ich glaube, ich hatte einen Nike-Pullover dabei. Es war aber viel zu warm, also hatte ich nicht an. Ja, und wir hatten, ich hatte eine Asics-Hose, ein Adidas-Shirt, Hooker-Schuhe. Mary hatte Soconi-Schuhe und die kleine Adidas-Schuhe und keine Ahnung, Nike-Title. Also wir hatten einmal das komplette Programm durch. Ja, also da waren wir schon sozial auffällig, klar.
Ich wollte gerade sagen, da wird wahrscheinlich schon der ein oder andere, der dich da gesehen hat, gedacht haben, okay, weird. Die gehören hier irgendwie offensichtlich nicht zur Company. Ja.
Und ich weiß nicht, läufst du auf der Bahn auch immer falsch rum?
Ganz selten. Also wir haben das früher ab und an gemacht, wenn wir wirklich die Bahn für uns mal hatten und wenn wir ultra lange Programme hatten. Also quasi irgendwie so Tempowechselsachen im Schwellenbereich haben wir manchmal auf der Bahn gemacht, 10 mal 1000 im Wechsel, damit halt unser Coach in Regensburg quasi die ganze Gruppe gleichzeitig ein bisschen steuern und beaufsichtigen kann. Wäre natürlich angenehmer gewesen irgendwie an einem Radweg und nicht 50 Runden im Stadion, aber da ist es dann schon auch möglich, dass man dann mal die Richtung wechselt, damit es nicht zu einfach zu einseitig wird von der Belastung. Ja.
Also die sind jedenfalls die ganze Zeit gegen den Uhrzeigersinn gelaufen, aber die haben halt ganz lockeren Dauerlauf gemacht und sind halt dann auch hin und wieder mal 10 Minuten oder eine Viertelstunde in den Wald verschwunden oder so. Und Pflicht ist auch, wenn über 19 Grad Außentemperatur ist, muss man oberkörperfrei laufen als Läufer, ne?
Ist vor allem im US-Bereich gang und gäbe, alles andere wäre falsch auf jeden Fall, das muss man natürlich so sagen. Aber da kann ich mich jetzt auch nicht komplett frei von machen.
Deshalb frage ich nochmal kurz. Ich erinnere mich halt auch an bestimmte Bilder. Ja.
Also ja,
halt, weil
also,
ihr müsst halt eure Muskelberge so zeigen, ne?
Klar, das, was nicht vorhanden ist, muss man zeigen.
Und das war ungefähr der kühlste Tag. Tatsächlich war das erste Mal in der gesamten Zeit, in der ich in den USA war, wo es so ganz leicht morgens ein bisschen gedrizzelt hat, aber wirklich gedrizzelt nur. Ja, ansonsten, aber wie gesagt, die sind die ganze Gruppe da, das waren jetzt halt nur die Jungs da um Grant Fisher, die sind alle mit freiem Oberkörper gelaufen. Das muss wahrscheinlich so sein.
Ja, also ich sag mal, Hochsommer, okay, wenn du dann irgendwie rennst, das hat irgendwie wirklich, ist es brutal heiß, gar kein Thema. Ich mag es ganz gern auch bei Tempoprogrammen oder sowas, wenn es halt auch schon warm ist und du natürlich irgendwie eine intensive Einheit hast. Ich mag das persönlich dann schon ganz gern, wenn man halt wirklich direkt auf der Haut so ein bisschen den Wind spürt. Aber ansonsten, ja.
Bei entspannten Dauerlauf. Das
ist immer so eine Frage.
Morgen. Da ist so,
bei 19
da war sonst
Grad
niemand.
Joggen muss es nicht sein.
Nebendran war eine Veranstaltung, da wurden Lacrosse-Trainer irgendwie geschult, ja, da hat keiner geguckt.
Ja, großartig. Keine Ahnung. Ja. Das ist, stehen wir ein bisschen auf die USA.
Ja, aber das war trotzdem natürlich alles spannend, das zu gucken und da mal zu laufen und so weiter. Das ist schon eine coole Geschichte, ja. Und dann hast du natürlich auch immer die Frage, wo sind eigentlich die Coaches? Ja, also ich habe da keinen einen gesehen. Ich meine, so ein Programm, wenn die Dauerlauf haben, können sie auch alleine trainieren, ne? Oder sie haben eine App. Das kann natürlich auch sein. Ja.
Oder sie haben eine App.
Und das ist am besten, sie haben eine Endurance-App, ja. Und eine Endurance-Trainings-App vielleicht sogar, ja. Falls ihr die noch nicht habt, da haben wir einen ganz heißen Tipp. Das ist eine geile Überleitung jetzt, oder? Weißt du, so ähnlich wie mit den Baustellen.
Das wollte ich gerade sagen, Ralf, das hätte gescriptet sein können, sodass wir da vorher uns lang und breit überlegt hätten, wie wir die beste Überleitung machen. Aber tatsächlich war das jetzt sehr spontan und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir natürlich euch einmal mehr Enduko ans Herz legen können. Denn, wie Ralf schon gesagt hat, Enduko ist eine Trainings-App für euch, für Ausdauersportarten, für Laufen, für Radfahren. Wer weiß, was da zukünftig noch mehr kommt. Inzwischen gibt es auch Stabi-Übungen für euch, also Übungen, die euren Rumpf kräftigen, für Verletzungsprophylaxe und für Laufökonomie. Und das Gute ist, die App findet ihr überall in euren App-Stores, egal ob Android oder Apple. Und es gibt eine kostenlose Version. Es gibt auch eine sogenannte Pro-Version und die kostet auch nur 14,99 €. Die ersten 14 Tage davon sind kostenlos, wenn ihr das auch einfach mal für euch ausprobieren wollt. Und ich weiß nicht, wie viele Leute von euch mit einem vielleicht Personal Trainer arbeiten oder auch nicht. Die App ist tatsächlich jetzt nicht so ein Standardding, dass ihr da einfach so einen vorgefertigten Trainingsplan präsentiert bekommt, sondern ihr bekommt in der Pro-Version einen wirklich individuellen Trainingsplan, der auf euch, euer Fitnesslevel, aber auch auf eure sonstigen Gegebenheiten, sprich Job, sprich Family und so weiter, Rücksicht nimmt und euer Training dementsprechend individualisiert. Das Ganze ist kompatibel mit allen gängigen Fitness-Trackern, egal ob Polar, Strava, Fitbit, Apple Health oder was auch immer ihr sonst so nutzt. Und genau, im Prinzip funktioniert das so, dass die App euer Training erfasst, dann aufgrund eurer Zielstellung, eures Fitness-Backgrounds einen individuellen Trainingsplan erstellt und diesen aber auch ständig anpasst. Denn es gibt einen KI-Coach, den ihr jeden Tag füttert, der euch abfragt, wie geht's euch heute, wie habt ihr geschlafen, wie habt ihr das letzte Training verarbeitet und dementsprechend auch Trainingseinheiten in eurem Plan verschieben kann. Und ja, von dem her ist das doch, glaube ich, für viele von euch sicherlich eine sinnvolle Ergänzung. Wir haben schon von vielen von euch gehört, dass sie Enduko inzwischen nutzen und damit schon sehr gute Erfahrungen gemacht haben, quasi euer Personal Trainer für Ausdauersport. Und wie gesagt, ihr findet es in euren App-Stores unter Enduko App oder bei uns in den Shownotes ist der Link www.enduko.app/bestzeit-podcast.
Ja, die entscheidende Frage ist ja, was macht man überhaupt, ne, bei so einem Wetter, wenn es halt so brutal heiß ist? Also eigentlich ist ja jetzt so in der Urlaubszeit für viele halt die Gelegenheit, einen Herbstmarathon entsprechend vorzubereiten, weil man mehr Zeit hat, um mehr Kilometer zu laufen. Aber was machst du, wenn es so super heiß ist? Ja klar, man geht halt früh morgens laufen, ja. Aber der gesamte Tag, der haut einen ja viel stärker noch um. Ja, also wenn du jetzt Double Training hast, ja, was machst du dann, ja, wenn es so heiß ist? Also vor allen Dingen, also ich weiß jetzt ja nicht, wie es hier war, aber für mich war jetzt gefühlt die letzten 4 Wochen immer so ein Wetter.
Ja. Du bist eigentlich sehr gut angepasst jetzt, Ralf, für die Bedingungen ja, also, hier vor Ort, weil du es in den USA schon
also hattest. Ich habe jetzt so im normalen Leben auch nicht so Stress mit Hitze, gar nicht. Aber laufen kann ich dann nicht.
Ja, das schlaucht ja, schon. Das,
ich habe auch so einen Schweißverlust. Du verlierst natürlich
viel mehr Flüssigkeit, viel mehr Mineralstoffe, hast dadurch natürlich auch ganz andere Regenerationsprozesse, die nicht so laufen wie sonst. Also natürlich ist Training unter, sag ich mal, den sommerlichen Hitzebedingungen, wie wir das aktuell haben, ist ein großes Thema, ein großes Problem. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich, aber da werden wir, wie gesagt, mit Johannes noch detaillierter drüber sprechen, das wird ganz spannend, aber bei mir wäre es so, wenn ich jetzt gesund und voll im Training wäre, dass ich auf jeden Fall die Haupttrainingseinheit, die Hauptlaufeinheit des Tages, egal ob es jetzt ein Workout ist oder, ich sag mal, ein normaler 20 Kilometer Dauerlauf, auf jeden Fall zeitlich viel früher machen würde, als jetzt sonst, sage ich jetzt mal, einen normalen Tag. Einfach um da auch ein paar Körner zu sparen und die Regenerationsprozesse nicht so künstlich zu verlängern. Und die zweite, meistens ja dann auch wesentlich entspanntere Trainingseinheit, die dann halt irgendwie tatsächlich eher in den Abendstunden und dann auch nur locker, um da den Körper auch nicht zu überfordern. Weil auch sowas kann natürlich in eine Art von Übertraining führen, wenn dadurch natürlich immer konstant Erholungsphasen verkürzt werden oder eben nicht ausreichend sind, dass man sich dadurch auch unterbewusst natürlich in so eine Übertrainingsform reinsteigern kann. Ich erinnere mich, letztes Jahr August auch, muss das gewesen sein, als ich mich auf den Berlin-Marathon vorbereitet habe, war es ja letztes Jahr die Sonderform, dass wir den Berliner Halbmarathon auch im August hatten, der verschoben wurde praktisch. Das war ja gerade auch dieses Pilotprojekt, überhaupt wieder große Laufveranstaltungen für alle auf die Beine zu stellen. Und ich habe, glaube ich, so eine Woche oder zwei Wochen vor dem Halbmarathon so ein Double-Workout-Day gehabt. Ne? Also so zwei harte Einheiten an einem Tag. Und es war so ein Wetter wie jetzt ungefähr. Das heißt, die erste Einheit, die ging noch ganz gut. Das war 2x10 Kilometer Tempo-Dauerlauf in Kombination. Oder nee, Quatsch, das waren 15 Kilometer gesteigerter Dauerlauf, aber das war richtig heftig. Also auch die letzten 5 Kilometer unter 3-Minuten-Schnitt. Das kannst du schon machen, wenn du um 5 Uhr aufstehst und um 7 Uhr dein Warm-up machst und dann direkt danach losrennst, dann ist das noch in einem okayen Rahmen der Temperaturen. Aber ich hatte danach halt für die Abendeinheit ja auch nochmal 10 Kilometer Tempo-Dauerlauf und ich glaube auch nochmal 5 Minuten Pause und dann 10x600, so in 2,45er Tempo. Und irgendwann musst du die ja machen. Du kannst die jetzt auch nicht nachts um 10 machen. Also das heißt, so 6 Uhr, 7 Uhr, glaube ich, haben wir uns da getroffen, um kurzes Warm-up zu machen. Da war es halt brutal heiß. Und dann so nochmal eine zweite Einheit, wenn du eh schon so vorbelastet bist, zu machen, das war schon grenzwertig, würde ich sagen. Also für diejenigen unter euch, die das interessiert, die Folgen dazu haben wir letztes Jahr, glaube ich, sogar auf YouTube gestellt. Gibt es in 2 Videos bei mir auf dem Kanal. Das war schon richtig übel. Und ich weiß auch, dass ich da auch ohne Shirt am Ende des Tages echt auf dem Zahnfleisch dahergekommen bin.
Hast du so eine optimale Zeit zwischen den Trainings, wo du sagst, okay, das ist optimal, weil du isst ja auf jeden Fall dann noch gescheit dazwischen und dann
mit zweimal normalerweise
und, sogar. Und du legst ja auch normalerweise zwischendurch einmal kurz hin, ne?
Mhm. Ja. Also wenn ich wirklich voll im Training bin und 2 intensive Einheiten habe, komme ich nicht klar mit komme ich nicht klar ohne Mittagsschlaf. Das ist mal das eine. Das ist so eine Stunde, muss ich mich echt schon hinlegen, um auch so ein bisschen, ich glaube, auch so nerval abzuschalten. Mhm. Ich habe das öfters ausprobiert. Du kannst das zwar dann durchpeitschen, indem du ja nochmal einen Kaffee reinlässt oder so, aber man fühlt sich irgendwann total, von den Synapsen her, total ausgebrannt und leer irgendwie. Ich finde es ganz gut, sich eine Stunde mal hinlegen zu können und auch ein bisschen die Augen zuzumachen. Ich würde sagen, hey, früher haben wir das oft im Trainingslager gemacht, so 10 Uhr Training und 16 Uhr Training. Und in jüngeren Jahren ging das auch ganz okay, weil, gut, man hat es auch nicht so hinterfragt, sag ich mal, weil wenn es ein Trainer vorgegeben hat, hast du es halt so gemacht. Ich würde heute sagen, dass ich es aber verlängere. Also mein normaler Rhythmus, wenn ich eine normale, wie es normale Tage habe, dann würde ich eher sagen, so zwischen 8 und 9 die erste Einheit unter normalen Bedingungen, wenn es so heiß ist wie jetzt sogar früher, vor allem wenn es was Intensives ist, irgendwie Bahnworkout oder ein Tempo-Dauerlauf und die zweite Einheit meistens so gegen 5 oder sowas. Also dann wäre es, wenn es 8 und 17 Uhr wären, wenn es halt 9 Stunden Differenz, dann hast du die Möglichkeit, einmal auf jeden Fall vernünftig Mittag zu essen, nachmittags, nachdem du den Powernap gemacht hast, vielleicht auch nochmal einen kleinen Snack zum Kaffee. Und das ist so für mich eigentlich so der Sweet Spot immer gewesen, wo ich sage, da habe ich genügend Zeit, Bewegungsapparat, aber auch Geist so ein bisschen runterzufahren und komme damit ganz gut zurecht eigentlich, ja.
Und das andere ist ja, dass viele Leute bei so einem Wetter keinen Hunger haben, ne, weil man irgendwie nicht so
schwer zu essen,
nicht so einen Bock hat zu essen und schon gar nicht viel zu essen. Wenn man aber eine Marathonvorbereitung macht, dann muss man viel essen, weil sonst geht das ja komplett nach hinten los. Wie hast du das gelöst? Intravenös.
Sich selber zwingen. intravenös ist ja bei uns verboten tatsächlich. Wir dürfen ja keine Infusionen bekommen, außer es wäre ein medizinischer Notfall. Das gab es durchaus früher, glaube ich, auch im Radsport, dass man zur Regeneration nach harten Etappen auch gerne mal irgendwie eine Infusion bekommen hat, um die Glykogenspeicher schneller aufzufüllen. Das ist inzwischen im Leistungssport verboten. Man muss sich zwingen oder eben auf Getränke mit Kohlenhydraten zurückgreifen. Also beispielsweise Morten ist ja das Getränk, was ich sonst auch im Marathon als Verpflegung nehme. Das ist jetzt geschmacklich kein Highlight, das schmeckt einfach wahnsinnig süß. Wollte ich
sagen, das ist sehr süß. Das ist auch nicht einfach.
Ja, auch nicht toll ist, wenn es so heiß ist, genau. Aber manchmal rutscht das vielleicht noch besser, als sich einen zweiten Teller, was auch immer, Reis, Nudeln, Pasta, sonst was zu holen. Es ist schwer im Sommer und ich finde, das ist auch eine Herausforderung in einer Marathonvorbereitung im Sommer, irgendwie wirklich darauf zu achten, nicht ständig in einem Energiedefizit zu sein, weil man halt nach einem Teller manchmal schon schwitzen anfängt und denkt, boah, eigentlich reicht's mir jetzt schon, muss man sich echt zwingen, dieses Kohlenhydratdefizit auch wieder auszugleichen, um nicht langfristig dann sich selber so das eigene Grab zu schaufeln.
Ja. Also da hilft natürlich Kuchen oder Eis, ja, aber tatsächlich habe ich jetzt auch in den letzten Wochen ganz wenig Kuchen gegessen, weil da geht's mir genauso. Das ist mir dann zu viel, ja. Ich kann das dann nicht gut haben, ist mir dann auch zu süß. Die ganze Schwitzerei, da hat man dann eher mal zwischendurch Lust auf was Herzhaftes, aber einfach auch nicht so viel. Ja, das ist eben die Problematik. weil ja netterweise mir sehr viele schreiben wegen meiner speziellen Kuchenliebe. Ja, ja. Und heute Morgen habe ich ja schon bei Instagram gepostet, habe ich ja einen kurzen Schockmoment gehabt. Ja, weil mir Leute vorgeschlagen wurden, denen ich folgen sollte. Ja, wo ich dann auch gesagt habe, okay, wie kommt es denn jetzt bitte dazu? Ja, also sagen wir mal, drei davon habe ich verstanden. Ja, das eine war Annalena Baerbock, weil ich schon auch politisch relativ viele Dinge verfolge. Das andere war Matt Kefleseggi. Ja, klar, wenn ich jetzt in den USA war und natürlich Leichtathletik und so weiter, ist das auch irgendwie nicht unlogisch. Ja, weil ich natürlich sehr viele Läufer auch verfolgt habe und so weiter. Das dritte war Tim Mälzer. Ja, einer meiner Lieblingssendungen, Kitchen Impossible. Ja, nicht nur wegen der vielen Kochanregungen, sondern auch wegen dieser wunderbaren Art, im Komplett-Tourette, ja, eine Fernsehsendung zu begleiten. Das ist schon Wahnsinn, ja. Aber im Komplett-Tourette, ja, der aber hasst Backen. Ja, also der hasst Backen. Also das kann eigentlich auch nicht sein. Und warum in Gottes Namen mir Friedrich Merz vorgeschlagen wurde, das bleibt wahrscheinlich für immer das Geheimnis des Algorithmus. Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Ne? Aber wenn die Ernährung ja schon gut genug ist oder gut ist, aber vielleicht noch den kleinen Kick nach oben braucht, ja, dann haben wir natürlich unseren langfristigen Partner und der kann da sicher auch die ein oder andere kleine Initialzündung noch auslösen, nämlich AG1 von Athletic Greens. Denn gerade in diesen kleinen Mikrobereichen, ja, der Mikrostoffernährung, da schleichen sich gerade nämlich diese Defizite sehr schnell ein, wenn man sich nicht gescheit ernährt. Und das sollte zwar immer im Mittelpunkt stehen, aber man schafft es nicht immer. Wenn man ein Haus baut oder reist, ja, oder sonst wie Stress
am Tag. Oder auch Marathon trainiert.
Ja.
So schaut's aus. Ihr kennt AG1 natürlich schon lange, denn die sind wirklich jetzt fast schon bald seit einem Jahr Partner unseres Podcasts. Und AG1 ist ein Supplement aus 75 Inhaltsstoffen. Dazu gehören Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen, ein Pilz- und Enzymkomplex und auch ein Superfood-Komplex. Und unterstützt eure tägliche Ernährung, gerade für die Leute, die jetzt von euch zum Beispiel sagen, hey, ich befinde mich mitten in meiner Herbstmarathon-Vorbereitung, das ist anstrengend und ja, wir haben es gerade ausgiebig besprochen, man verliert einfach auch wesentlich mehr Flüssigkeit und dadurch auch Mineralien, Vitamine etc. Das kann euren Energiehaushalt, eure Muskelerholung und natürlich auch Immunsystem und geistige Fitness unterstützen. Und bei uns gibt es eben nicht nur das passende Monatspaket, sondern eben auch einen Jahresvorrat an Vitamin D, 5 praktische Travel Packs, eine Aufbewahrungsdose und den Shaker dazu, indem ihr auf www.athleticgreens.com/bestzeit klickt, kriegt ihr diesen, sag ich mal, Special Deal, quasi, wo ihr die ganzen Sachen hier noch on top bekommt. Das Ganze ist für euch auch jederzeit kündbar. Und wir haben auf jeden Fall auch schon von vielen Leuten gehört, die das inzwischen nutzen, so wie Ralf und ich natürlich auch. www.athleticgreens.com/bestzeit. Und jetzt leiten wir, würde ich fast sagen, Ralf, direkt über zu unserem Gast heute, oder?
Ja, absolut. Ja. Also Johannes Motschmann, deutscher Crossmeister auf der Mittelstrecke, aber vor allen Dingen dein Leidensgenosse beim Hamburg-Marathon, ja, lief für euch beide nicht so richtig geil. Kommen wir sicher gleich noch drauf. Nominiert für die Europameisterschaften im Marathon, wie er sich vorbereitet hat, was er getan hat. Vor allen Dingen auch, wie er sich auf Hitze, Wärme und so weiter, haben wir ja schon angeteased, sich vorbereitet, wird sicher ein Thema sein. Aber auch, wo er überhaupt lokal zu verorten ist, weil das ist nicht so einfach, außer, dass er ja ein Teammitglied von dir ist, ja.
Richtig, Johannes und ich sind beide Mitglied des Marathon-Teams Berlins, was ja, wie der Name schon sagt, durch SCC Events, also durch den Berlin-Marathon und Adidas mitfinanziert und unterstützt wird. Johannes hatte in Hamburg auf jeden Fall auch einen richtig schweren Tag, hat sich da durchgebissen, ist inzwischen fix nominiert für die Europameisterschaften. Da freut er sich natürlich schon drauf. Er ist derzeit in St. Moritz in der Höhe. Und sozusagen in der Endphase seiner Vorbereitung, da gibt es eine Menge, über das wir mit ihm sprechen können. Und das Ganze, ja, freuen wir uns schon drauf, dass er sich da nochmal Zeit genommen hat, jetzt quasi so 11 Tage vor seinem Highlight. Und in dem Zuge würde ich sagen, wir schalten rüber und heißen Johannes bei uns hier in unserer Runde willkommen.
Ja, Johannes, wir haben dich ja jetzt schon als Polyglottenläufer vorgestellt. Jetzt musst du das nochmal für alle Menschen draußen sortieren. Also zwischen New York, Bochum und Berlin und jetzt im Moment aber eigentlich in St. Moritz. Ja? Also wo ist denn von was welcher Anteil und wofür?
Ja, hallo Ralf, hallo Philipp. Erstmal danke, dass ich hier dabei sein darf. Und die Frage bekomme ich tatsächlich sehr oft, vielleicht auch, weil ich sehr aktiv auf Strava bin und viele Leute dann immer sehen, oh, jetzt läuft er da und jetzt läuft er auf einmal da. Wo wohnt er denn jetzt eigentlich? Also um einen kleinen Überblick herzustellen, ich studiere in Bochum, bin unterm Semester generell in Bochum gewesen in den letzten 2 Jahren. Aufgrund von Covid war aber vieles online, sodass ich dann auch mal bei meiner Freundin in New York war, die wohnt dort und ich da viel im Central Park trainiert habe. Viel aber auch in Magdeburg, in meiner Heimatstadt sozusagen war. Dort wohnt noch meine Mutter. Und der Frank Schauer hat dort gewohnt, mit dem ich viel Marathontraining zusammen gemacht habe. Und in Berlin bin ich natürlich auch ab und an, weil das Marathonteam Berlin zu Hause ist. Ich schon seit ein paar Jahren Teil des Teams bin. Und genau, einfach um einen groben Überblick herzustellen, das sind so meine Stationen der Zeit. Und jetzt gerade befinde ich mich in St. Moritz. Für ein Höhentrainingslager ist noch relativ neu für mich. Ich war mit 18 einmal in Flagstaff, das ist jetzt schon sehr lange her. Hab da auch noch ganz anders trainiert, war dann noch Schüler, hab natürlich sehr viel weniger Kilometer gemacht. Von daher ist das jetzt eigentlich eine neue Erfahrung. Ich setze neue Reize und ich hoffe, dass mir das dann im Hinblick auf die EM in München viel bringen wird.
Wenn wir gerade bei St. Moritz sind, du bist jetzt schon sehr lange in St. Moritz oder warst du kurzzeitig nochmal zu Hause? Ist das schon der zweite Trainingsblock bei dir?
Genau, also ich war im Juni für 3 Wochen in St. Moritz. Das war dann sozusagen ein eigenfinanziertes Trainingslager mit Frank Schauer und Erik Hille, Markus Schöfisch war auch da. Ein paar Australier sind hier rumgelaufen, also man hat immer viele Leute, mit denen man trainieren konnte. Und ich musste währenddessen aber noch sehr viel für die Uni machen, weil im Anschluss daran die Prüfungen anstanden, sodass ich das Training da noch nicht ganz so sehr genießen konnte, wie ich es jetzt kann. Aber genau, hatte dann die Prüfungen in Bochum und habe seitdem erstmal Semesterferien und frei sozusagen, was sehr schön ist, gerade im Hinblick auf die EM. Und hatte dann als Test einen 10-Kilometer-Lauf in Boston geplant, in den USA. Und bin dort auch gelaufen. Der Wettkampf lief auch echt vielversprechend, echt gut nach den 3 Wochen Training in St. Moritz. Es war auch sehr heiß, von daher auch, denke ich, ein ganz gutes Training für München. Ich denke, die Zeit hätte noch ein bisschen besser sein können. Ich bin 28:51 gelaufen, aber mit dem Wetter und so weiter, ich denke, das war in Ordnung. Und ich hatte mir dann aber Covid geholt. Und lag dann eigentlich erstmal 2 Wochen komplett flach, war bei meiner Freundin in New York zu Besuch, ist ja nah dran, Boston, New York, wollte da eigentlich so ein bisschen Hitzetraining machen, weil in New York ist es derzeit sehr, sehr schwül, sehr heiß, da dachte ich, das passt echt gut mit der EM in München, aber das fiel dann flach, weil ich dort wirklich kaum trainieren konnte, und bin im Anschluss daran wieder direkt nach St. Moritz gekommen für die finalen Wochen vor München, wusste aber noch gar nicht, als ich hergekommen bin, ob ich denn jetzt München laufe oder nicht, mit der ganzen Covid-Sache. Frank Schauer, hatte ich ja schon erwähnt, der ist eben der Ersatzmann, der stand eben schon so in den Startlöchern, und wir sind aber auch gute Freunde, haben uns immer gut ausgetauscht, ich habe ihn auf dem Laufenden gehalten, genau. Aber ich habe dann jetzt weiter trainiert in St. Moritz. Es lief dann auf einmal, wirklich von einem Tag auf den anderen, auf einmal wieder sehr gut, sodass ich jetzt guter Dinge die finalen Tage noch angehen kann und dann in München laufen werde.
Das klingt ja schon mal ganz gut. Da bist du auf jeden Fall eine ganze Ecke weiter als ich. Ich bin heute Morgen, wir haben es vorher schon kurz drüber gesprochen, tatsächlich das erste Mal lockere 10 Kilometer wieder gelaufen und dachte mir, meine Güte, das hat sich auch schon mal anders angefühlt auf jeden Fall. Deswegen, ich kann mir das gut vorstellen. Bei dir ist die Situation ja nochmal ein bisschen anders. Du bist ja dann schon in der direkten Marathonvorbereitung auf München gewesen und dann ist das natürlich auch immer ein Struggle, wie du schon ganz gut geschildert hast. Kann ich durchziehen, kann ich nicht durchziehen. Man hat ja auch immer so eine ich sag mal, eine Eigenverantwortung logischerweise auch, was Gesundheitsthemen anbelangt. Ja. Wir haben gar nicht erwähnt, was du denn studierst. Da ist natürlich Johannes sozusagen Experte auch für sich selber. Er ist nämlich angehender Mediziner. Dementsprechend haben wir ja auch im Kollegenkreis, sage ich jetzt mal, total unterschiedliche Verläufe mitbekommen. Man hat ja von verschiedenen Leuten, die damit schon zu tun hatten, mitbekommen. Beim einen war es irgendwie nach, weiß nicht, einer Woche, 10 Tagen mehr oder weniger überstanden. Andere Leute hatten echt ganz große Probleme. Haben wir letzte Woche mit Paul Schmidt auch hier drüber gesprochen, auch teilweise mit Herzmuskelentzündungen etc. Von dem her ist das natürlich auch immer eine berechtigte Abwägungssache, inwiefern oder wie früh kann man da auch wieder all in gehen, um sich im Training da halt dann auch 100% zu committen. Aber das ist ja auf jeden Fall mal schön zu hören, dass es dir gesundheitlich wieder so gut geht, zumindest, dass du voll belastbar bist. Für die Leute, die jetzt zu Hause sich vielleicht überlegen, was trainiert man denn jetzt in dieser Phase für einen Marathon, Hitzemarathon, so und wie sieht ein Training in der Höhe aus? Vielleicht kannst du ein bisschen Einblicke geben, wie dein Trainingsalltag so in der letzten Zeit in St. Moritz aussieht. Ja. Wir hatten auch schon Höhentrainingsfolgen, wo wir das ein bisschen tiefergehender thematisiert hatten. Übrigens, ja, Frank Schauer war bei uns ja auch schon zu Gast im Februar.
Da verließ uns der Mann, der in der leerstehenden Wohnung unterwegs ist. Ja, vielleicht kannst du das einfach, Johannes, kurz mal schildern, was du da im Höhentraining gemacht hast jetzt zuletzt und wie du das halt auch steuerst, ja, wenn du erstmals ja so eine Erfahrung im Leistungsbereich hast.
Ja, ich kann ja von ganz vorne anfangen. Also ich war, wie gesagt, zuerst in St. Moritz im Juni. Das war dann 11 Wochen vorher und so eine Marathonvorbereitung ist ja circa 11-12 Wochen lang und ich hatte geplant, ich mache einen Block in St. Moritz, bin dann in den USA, trainiere, mache den Wettkampf in Boston als ersten Testwettkampf, bleib dann dort für circa 3-4 Wochen, um mich an die Hitze anzupassen, um auf Sea-Level sozusagen zu trainieren und gehe dann wieder nach St. Moritz. Und diese Wochen, in denen ich dann Corona hatte, diese Wochen 8-4, die sind eigentlich sehr, sehr wichtig im Marathontraining. Das ist wirklich, wo man dann sozusagen, das ist das Herzstück der Marathonvorbereitung, so dass ich dann da schon sehr
Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe, von der Kilometerleistung vor allen Dingen, ne?
Ja, genau. Das ist so. Ich würde sagen, die ersten 4 Wochen sind wirklich, da geht's ums Volumen, gar nicht mal so sehr um die Intensität. Und dann in diesen Wochen 8-4 versuche ich wirklich Volumen und Intensität sehr hoch zu halten und hart zu trainieren. Genau, da sprechen wir von so circa 200 Wochenkilometern und harten Longruns am Sonntag und zwei härteren Einheiten, eine davon auch auf der Bahn, um auch ein bisschen diesen schnelleren Schritt zu laufen. Aber genau, die haben mir dann eben gefehlt, sodass ich dann schon sehr viel Zweifel hatte im Hinblick auf München und zu dem Zeitpunkt schon dachte, dass das wird nichts, weil ich mich auch so schlecht gefühlt habe mit Covid und mir absolut nicht vorstellen konnte, einen Marathon zu laufen. Aber bin dann nach St. Moritz wiedergekommen und habe mich dann langsam wieder reingesteigert und auf einmal lief es dann wirklich richtig gut, also dass ich sogar letzte Woche meine höchste Kilometerwoche aller Zeiten hatte mit 240 Kilometer. Das war dann vielleicht so ein Tick zu viel. Da hätte ich mich ein bisschen
240 Kilometer. Ja, das ist ja Schauer-Style, den
ja, Frank genau, hatten wir genau.
Ja auch schon bei uns hier. Ne?
Das ist eigentlich
Philipp ist wieder da.
Das ist crazy.
Ja. Philipp ist wieder da. Ja.
Genau. Das kam dann eben dazu, dass dass es jetzt zum ersten Mal so ist, dass ich mich dann eben wirklich wieder richtig gut gefühlt habe. Ich habe zurzeit keine Uni, kann mich also komplett aufs Laufen fokussieren und bin in St. Moritz, in einem der schönsten Orte der Welt zum Laufen, sodass es dann wirklich auf einmal zu diesen 240 Kilometern kam. So viel hatte ich gar nicht geplant. Ich hatte eigentlich 210 bis 15 so circa geplant, aber am Ende der Woche standen dann im Strava-Profil eben die 240. Ich nehme jetzt aber auch wieder ein bisschen raus, weil jetzt sind es ja nur noch 11 Tage heute. Jetzt geht es allmählich wirklich in die Taper-Phase rein, sodass diese Woche vielleicht noch circa 180 Kilometer anstehen, vielleicht 160 und dann nächste Woche wirklich ruhig wird im Hinblick auf München.
Ja, nimm doch uns alle nochmal mit, wie du jetzt so eine erste Höhenerfahrung jetzt in so einem spezifischen Bereich dich dann selbst steuerst. Ja, weil Herzfrequenz kann da ja wahnsinnig trügerisch sein, weil du eben ja noch nicht weißt, wie du in der Höhe mit Herzfrequenz unterwegs bist. Was machst du zur Steuerung und wie hat sich das dargestellt jetzt in den letzten Wochen?
Also ich war im Juni zu meinem ersten Trainingslager wirklich sehr vorsichtig zu Beginn. Und man trainiert schon anders als im Flachen. Ich würde sagen, ja, in den ersten zwei Wochen in St. Moritz habe ich wirklich nicht hart trainiert. Ich habe viel trainiert. Ich finde, das geht immer. Du kannst auf jeden Fall viele Kilometer machen, auch am besten noch viel Alternativtraining einstreuen, einfach dich viel bewegen. Aber ich bin nie an meine Grenzen gegangen. Ich glaube, das ist sehr wichtig in den ersten Wochen, besonders wenn man noch nicht höhenerfahren ist. Habe trotzdem auch auf die Herzfrequenz geachtet, besonders nachts. Ich hatte dann auch meine GPS-Uhr oben, die misst dann eben auch die Pulsfrequenz. Ich denke, daran sieht man, wie erholt man ist. Ja, und wichtig ist es eben, dass man sich nicht abschießt in der Höhe in den ersten Wochen, bis man wirklich völlig angepasst ist. Und man fühlt sich auch wirklich dann nach einer Woche, 10 Tagen wirklich angepasst, wirklich besser. Das ist dann wirklich ein enormer Unterschied. Und ich konnte von diesem ersten Trainingslager jetzt auch schon im zweiten Trainingslager profitieren. Die Anpassungsphase war wirklich viel kürzer und ich konnte eigentlich fast direkt nach ein paar Tagen ins normale Training starten.
So, weil Philipp jetzt so lange nichts gesagt hat und das ist,
ja,
das ist auffällig, weil nur mal eben Toncheck, du bist wieder da.
Ich wollte nicht dazwischen. Ich wollte A, meine mittelprächtige Internetverbindung nicht überstrapazieren und B, Johannes nicht unterbrechen, aber es deckt sich sehr, was er da so erzählt, mit auch meinen Erfahrungen. Also ja, je öfter man natürlich in der Höhe ist, desto schneller funktioniert das natürlich mit einer Anpassung. Klar, Kenia bin ich auch immer noch ein bisschen, gehe ich noch mit ein bisschen mehr Respekt dran, weil der Unterschied natürlich von 1800 oder 1700, 1800 zu 2400 schon nochmal anders spürbar ist. Aber es ist genau so, je öfter man oder je regelmäßiger man sich in der Höhe aufhält, desto schneller funktioniert das mit der Anpassung. Und auch was er sagte mit viel oder Umfang geht eigentlich immer, war bei mir auch immer so. Also lieber am Anfang mal 2 Tage mehr ruhig. Das heißt nicht, dass man nicht sich bewegen darf, nicht laufen darf, sondern da kannst du auch 30 Kilometer am Tag oder whatever auch mehr noch laufen, solange das in einem entspannten Bereich ist. Und bei mir ist es auch so, die Puls oder die Durchschnittsherzfrequenz in der Nacht ist ein ganz guter Indikator dafür, wie sehr der Körper belastet ist oder wie gut auch so eine Anpassung funktioniert. Also Kenia beispielsweise im Frühjahr, wenn ich da hochkomme, dann hast du halt direkt 5 Schläge im Schnitt mehr. Klingt jetzt nicht viel, aber fällt bei uns natürlich dann auf. Dann hast du halt nicht mehr 38 Durchschnitt oder so, sondern irgendwie 43 oder vielleicht 45. Und das passt sich dann schon im Laufe der Zeit einfach fast ans Normalmaß wieder an. Und das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt dann, glaube ich, wo man auch die ersten Programme mit einstreuen kann.
Ich habe beim Johannes auch gut zugehört. Das hast du natürlich noch überhört. Wahrscheinlich warst du noch nicht wieder in der Leitung, wirst du jetzt sagen. Ne? Alternativtraining war das.
Das wäre meine Ausrede.
Genau, Alternativtraining war das Zauberwort. Ja, ist so ein Running Gag hier bei uns, Johannes. Ne? Weil Philipp ganz großer Fan von Alternativtraining ist. Nicht. Ja. Was machst du denn als Alternativtraining?
Also generell eigentlich gar nichts, wenn ich jetzt im Flachen bin, wirklich nie. Also ich gehe mal aufs Rennrad, aber wenn ich draußen fahren darf. Also ich würde mich nie auf so ein Stationary Bike setzen. Aber hier versuche ich schon das Angebot zu nutzen von der Stadt St. Moritz. Die geben solche Elitepässe aus, mit der ich dann kostenlos ins Schwimmbad darf und versuche schon zweimal pro Woche Aquajoggen zu gehen, einfach weil ich denke, damit macht man noch ein bisschen mehr eben Training, bewegt sich mehr und es hat auch einen sehr guten regenerativen Effekt meiner Meinung nach. Einfach selbst dieser Wasserdruck, der wirkt so ein bisschen wie eine Massage auf die Muskeln und ja, ich fühle mich einfach besser danach und man macht eben noch ein bisschen extra Training in der Höhe. Von daher würde ich sowas empfehlen. Genau. Wenn man das Rennrad hier hat, kann man auch sehr gut Rennrad fahren. Habe ich aber nicht hier. Ja, generell aber auch absolut kein Fan vom Alternativtraining, nur wenn es absolut sein muss.
Also ihr seid schon komische Typen. Ne? Also ihr kommt als Läufer sehr spät erst auf Höhentraining, ja, macht kein Alternativtraining. Ja, bei Philipp ist ja erstmal die Frage, gibt es einen Lebensretter oder einen Flügel zum
Aquatoning? Ich Bademeister brauche ich, der mich da im Zweifelsfall rauszieht. Ja,
das habe ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Ich bin tatsächlich auch schon mal in dem Schwimmbad da geschwommen in St. Moritz, das ja wirklich echt toll ist. Das muss man wirklich sagen für so eine Gemeinde, die ja jetzt doch nicht so viele Einwohner hat, aber ja ein bisschen, sagen wir mal, finanzielle Möglichkeiten, nennen wir es mal so. Ja. Dafür ist das natürlich wirklich großartig und dass sie euch da diese Pässe geben, wenn man weiß, wie viele Elite-Athleten dort trainieren, ist das ja ein Haufen Menschen. Ja. Das sind ja sehr, sehr viele Leute, die da jetzt hingehen. Ja. Wegen deines Medizinstudiums wollte ich noch fragen, gehst du jeden Morgen vor den Spiegel und machst einmal so den Mediziner-Scan oder ist das auch so ein ganz normales Aufstehen? Wer ist das?
Nee, das ist alles ganz normal. Zurzeit steht das sowieso auch gar nicht im Vordergrund, einfach weil jetzt die EM ansteht. Nee, eigentlich, ich bin jetzt gerade ein ganz normaler Läufer. Ja, schlafe, esse, laufe. Mach nicht
und,
viel mehr.
Und nochmal, ja. Ja. Hast du denn schon eine Richtung medizinisch, wo du mal hin willst?
Ich war ja am College in den USA vorher mit so einem Sportstipendium. Hab Psychologie studiert, von daher bietet sich Psychiatrie an, finde ich. Das interessiert mich am meisten und das wäre mein Ziel. Ist aber noch ein paar Jährchen hin, bis dahin, genau, nach der Laufkarriere dann.
Also zumindest was jetzt die sportpsychologischen Ansätze angeht, hatte ich nach der WM auch ein paar Fragen an das deutsche Team, an die Teamleitung etc. Ja, also eine Menge Fragen, ja.
Du meinst, du willst es hier vorsichtig andeuten, dass Johannes der ganzen Geschichte einen positiven Beitrag nicht nur jetzt als Athlet, sondern auch zukünftig leisten kann?
Also erstmal ist es ja, glaube ich, so, dass es längst zum Profi-Dasein dazugehören sollte.
Ja. Ja,
weil das es geht ja um Erreichung von Bestleistungen zum Saisonhöhepunkt. Und das ist ja jetzt nicht nur eine physische Frage, sondern ganz stark natürlich auch eine psychologische Frage. Ja, also unter Druck performen etc., was da alles mitschwingt, muss ich euch nicht erzählen. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz wesentlicher Punkt. Einige haben das ja auch dann anschließend, wie soll ich sagen, ich will jetzt gar nicht zugegeben sagen, weil das ist Quatsch, das muss man nicht zugeben oder nicht zugeben, sondern offen geäußert. Ja, sagen wir es mal so. Christine Pudenz, ja, weil die es halt offen geäußert hat, ist halt eine absolute Weltklasse-Athletin, hat eine Silbermedaille von den Olympischen Spielen mitgebracht, ist dann plötzlich in einer anderen Situation, nämlich in einer Situation, dass sie selber halt auch den Anspruch hat, Medaille zu gewinnen. Ja, das Umfeld, das erwartet, ja, die Medien, das halt sicher auch irgendwie transportieren, war bis dahin ja noch keine Medaille gewonnen, etc. Und sie ist dann halt mit der Situation im Wettkampf, dass halt eine Athletin, die sie nicht auf der Rechnung hatten, sehr weit geworfen hat im ersten Durchgang, nicht klargekommen. So, und dann ist es halt eine essentielle Geschichte, wie dein Setting ist, ja, wie dein emotionales und mentales Setting ist. Ja, und bei euch spielen andere Dinge eine Rolle, weil ihr ja viel länger unterwegs seid als diese wenigen Sekunden, die man als Werfer halt nur zur Verfügung hat im Ring. Ja, wenn es überhaupt Sekunden sind, das ist ja meistens nur Bruchteile von Sekunden. Ja, aber das ist ja nicht weniger eine Auseinandersetzung damit. Und ich habe schon den Eindruck, dass, da wird ja oft darüber diskutiert, ja, dass die amerikanische Herangehensweise eine völlig andere ist, also diametral gegenüberstehend dem, was wir machen. Da steht halt auch oft nicht sehr viel Realität dahinter, weil wenn mir der Dritte der amerikanischen Trials im Speerwerfen erzählt, er möchte Weltmeister werden, dann ist das jetzt von der Realität relativ weit weg. Aber das Mindset ist so. Ja, also Johannes, du bist sehr viel in den USA unterwegs. Berichte mal wieder, wie du das wahrnimmst aus der Läufer-Community in den USA.
Und der College-Zeit vielleicht auch.
Ja, das stimmt schon. Also was ich dazu sagen kann, dass es wirklich bei vielen Amerikanern, glaube ich, so ist, dass die sich sehr auf sich selbst fokussieren und sich gar nicht so sehr auf den Gegner konzentrieren oder interessieren. Die denken sich wirklich, auch im College, in der NCAA, da ist ja die Crossläufe in der Herbstsaison, die sind ja wirklich, da sind 200 Läufer und die sind alle auf einem absoluten Top-Niveau. Aber da sind so viele Leute, die ihm sagen, nee, ich lauf jetzt heute, um zu gewinnen, obwohl sie eigentlich im Ranking, weiß ich nicht, 40., 50. sind. Ja, und dieses Mindset findet man in den USA schon öfter, dass man sich gar nicht so sehr interessiert, was der andere macht oder wie der, ja, das ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen. Und ich bin da ja auch so, dass ich dann erstmal mit einer Menge Respekt daran gehe und weiß, oder wenn ich dann, kann ich verstehen von Christine Pudenz, dass ist natürlich schwierig, aber dieser amerikanische Mindset sieht man ja am Medaillenspiegel, der scheint ja schon zu helfen, ja. Und ich denke, ich bin ja auch großer Fan eigentlich von Achtsamkeitstraining und Mindfulness Meditation, und das basiert ja auch darauf, dass man sich wirklich nur auf sich selbst konzentriert und man sich eigentlich gar nicht so sehr auf den Gegner konzentrieren soll. Man kann nur so viel Leistung geben, wie man eben kann. Und ja, also ich geb dir da vollkommen recht. Das ist, glaube ich, einfach ein anderes Mindset in den USA, von dem man sich was abschauen kann.
Nimm uns mal mit, was du als tägliche Routine da machst, weil das ja spannend ist.
Ja, ich mach's leider nicht täglich. Ich struggle da auch noch. Aber genau, es gibt ja auch diverse, ich finde das dann einfach, es gibt ja diverse Apps, auch im App Store. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Brands da benennen darf, aber
du darfst jede Werbung machen, die du hier möchtest.
Nee, mach ich ja nicht. Kannst du auch einfach sagen, mit was du eine gute Erfahrung gemacht hast.
Es gibt ja zum Beispiel diese Headspace-App. Ich glaube, die kostet 10 Euro im Monat. Ist jetzt also,
für mich wenig.
Ja, also 10 Euro im Monat, aber gut, wenn man jetzt einen Sportpsychologen bezahlt, ist es wahrscheinlich teurer. Ist wahrscheinlich auch effektiver, wirklich mit einem Sportpsychologen, aber das würde ich erstmal sagen, wenn da jemand ist, der wirklich mental struggelt vor einem Wettkampf oder im Wettkampf, dass man vielleicht damit erstmal den Weg in die Sportpsychologie so ein bisschen findet. Da gibt es wirklich viele, viele Angebote von besser schlafen zu besser fokussiert sein. Aber das ist nicht auf Sportler ausgerichtet, das ist auch auf, sagen wir zum Beispiel, Studierende ausgerichtet, die lernen müssen und Prüfungen haben, oder einfach generell Leute, die viel, viel Stress in ihrem Leben haben. Aber ich denke, das kann auf jeden Fall helfen. Was ich auch schwierig finde zu vergleichen, ist der Marathon und Werfen, weil ich persönlich habe im Marathon fast weniger Probleme, als ich vorher auf der Bahn hatte. Auf der Bahn hatte ich schon natürlich auch manchmal Selbstzweifel. Im Marathon habe ich das sehr viel weniger, weil ich finde, dass man sich im Marathon wirklich sehr viel mehr auf das Training verlassen kann, das man gemacht hat, und ich mir selber im Wettkampf bei Kilometer 20, 30 dann immer wieder diese harten Trainingseinheiten abrufe, und ich weiß, warum ich die gemacht habe, ich weiß, dass ich die geschafft habe, und ich dann auch weiß, dass ich diesen Wettkampf jetzt laufen kann. Das hat mir immer geholfen, und komischweise hatte ich das auf der Bahn nicht so. Da hatte ich vielleicht nicht so viel Vertrauen in mein Training. Die Strecken waren kürzer und man ist natürlich auch sehr viel öfter gelaufen, und im Marathon hat man jetzt dieses Ziel, vielleicht zweimal im Jahr den Marathon zu laufen, arbeitet da 3 Monate auf einen Marathon hin, und ja, da bin ich dann am Ende tatsächlich, glaube ich, mental stärker, weil ich mich 3 Monate wirklich auf dieses Rennen fokussiert habe und dann weiß, jetzt ist der Tag gekommen, jetzt zählt's. Genau. Und ich weiß nicht, wie das im Speerwurf oder Diskuswurf ist, wenn man dann wirklich so viele Würfe pro Wettkampf hat und jedes Wochenende einen Wettkampf, das kann natürlich was anderes sein.
Das ist ein interessanter Ansatz, den du da gerade skizziert hast. Es geht mir ein bisschen ähnlich. Ich kann mich natürlich auch nur bedingt in die Situation eines Werfers oder Werferin reinversetzen oder auch springen. Stelle ich mir auch schwierig vor. Du hast ja dann halt diesen Moment, der, ja, wie es Ralf gesagt hat, da reden wir von wenigen Sekunden oder vielleicht auch Bruchteilen, wo alles passen muss, um dann auch das optimale Ergebnis zu bekommen. Beim Marathon ist es natürlich so, es ist, glaube ich, für manche vielleicht schwierig, so lange fokussiert zu sein und auch diese Bereitschaft manchmal mitzubringen, sehr lange leiden zu wollen. Das ist natürlich unabdingbar, aber ich sehe das wie du. Dafür hat man halt auch eine lange Vorbereitungszeit gemacht und sehr viele auch sehr zehrende und auch anspruchsvolle Trainingseinheiten gemacht, wo man das ja auch ganz gut lernen kann, zu leiden über längere Zeiträume. Und das gibt einem schon ein gutes Selbstbewusstsein, dass natürlich auch die letzten paar Prozent musst du einfach glauben, dass das, was du trainiert hast, dann auch ausreichend ist, um im Wettkampf halt diese letzten 10, 12 Kilometer in der gleichen Geschwindigkeit noch draufzupacken. So. Aber es gibt, finde ich, in einem Marathon viel weniger entscheidende Momente, die man vielleicht auch ohne, wie soll ich sagen, unverschuldet, sage ich jetzt mal, dein Rennen zunichte machen. Klar, okay, es kann vor dir jemand stürzen, es kann eine Flasche vor dir fallen und das kann natürlich passieren, ist aber jetzt eher die Ausnahme. Aber wenn wir jetzt zurückgehen auf die Bahn, hey, ganz ehrlich, bei 1500 Meter, ich meine, früher, ich bin das auch gelaufen, das ist ein Rennen, da geht es um 3 Minuten 30, 3 Minuten 40 in unserer Preisklasse irgendwo. Und da kann ein Moment, wo du vielleicht falsch positioniert bist oder irgendeine Rangelei, dich schon dein optimales Ergebnis kosten. Fand ich zumindest oft.
Genau.
Obwohl du gut drauf warst. Und das ist auch in so einem kurzen Rennen nicht mehr gut zu machen. Ja. Wenn du einmal eine Lücke da hast in aller Regel oder einmal irgendwie ein Stolperer, dann kannst du auf der letzten Runde da nicht mehr aufschließen, weil das halt dann schon die Lücke ist, die zu viel ist. Und im Marathon kann man mit einer guten Renneinteilung und, glaube ich, Vertrauen in sich selber, natürlich vielleicht auch einer guten Gruppe, auf jeden Fall ist es wahrscheinlich, dass man, glaube ich, das, was man trainiert hat, auch abrufen kann, würde ich auch sagen.
Ja, ich würde noch dazu sagen, genau wie du gesagt hast, es lässt sich sehr viel mehr kompensieren im Marathon. Und ich würde auch noch dazu sagen, der Marathon an sich am Ende, den sehe ich fast als Belohnung nach 3 Monaten hartem Training und dann ist es endlich soweit, so dass ich mich auf den Marathon eigentlich immer noch mehr freue als auf diese Bahnwettkämpfe, weil die Bahnwettkämpfe waren immer, jedes zweite Wochenende geht's wieder los und man hofft immer und dann läuft's vielleicht nicht. Genau, und diesen Marathon sehe ich fast eher als Belohnung. Gut, jetzt hatte ich in Hamburg zum ersten Mal wirklich schlimme Marathonerfahrung, wo es dann wirklich gar nicht lief und ich mich dann nur noch ins Ziel geschleppt habe. Du hattest mich ja noch angefeuert, Philipp, das hat noch geholfen. Aber ich habe selbst daraus konnte ich mehr Positives ziehen als aus einem schlechten Track-Rennen, fand ich. Mhm. Weil man weiß auch das Training, man wird davon auch noch in Zukunft profitieren und man hat jetzt seine Lektion gelernt und genau. Also ich habe eigentlich mental mit dem Marathon sehr viel weniger Schwierigkeiten als mit der Bahn.
Also du kommst ja eigentlich vom 3000 Meter Hindernislauf. Ja. Da sind natürlich ja noch viel mehr Distractions möglich. Ja? Du musst ja nur einmal in der falschen Position am Hindernis sein. Schon macht's Rums oder tut weh oder man verliert halt extrem Geschwindigkeit, was ja sehr schnell passieren kann. In Hamburg habe ich mich ehrlich einige Male gefragt. Ich habe das ja zusammen mit dem Felix auch live kommentiert, warum du durchgelaufen bist. Weil es war ja schon auf den Schmerz,
würde ich
es war ja schon eine schmerzhafte Erfahrung, die du da gemacht hast, ne?
Ich würde jetzt tippen für den Kopf, aber ich bin gespannt, was Johannes sagt.
Ich weiß es selber noch nicht so. Ich habe mich danach auch gefragt. Ich habe selber dachte ich auch danach, es wäre wahrscheinlich eine weisere Entscheidung gewesen, wirklich auszusteigen, weil es hat ja eigentlich nicht mehr viel gebracht. Aber das ist dann eben auch so, dass man sich 12 Wochen auf dieses Rennen vorbereitet hat. Und in dem Moment dachte ich einfach immer nur von Kilometer zu Kilometer und dachte eben, ich habe jetzt 12 Wochen hierfür eigentlich trainiert gehabt. Danach kommt jetzt eh erstmal nichts. Wobei die EM war ja gar nicht so weit weg. Von daher, daran habe ich auch nicht gedacht in dem Moment. Eigentlich von daher wäre es schlau gewesen, ein bisschen Kräfte zu sparen. Aber genau, mein Bruder, der war ja auch noch Radbegleitung beim Hamburg-Marathon. Der hat mich dann noch angefeuert und die Zuschauer hatten mich angefeuert. Und ich bin dann eben immer so weiter von Kilometer zu Kilometer, bis ich dann irgendwann bei Kilometer 40 war und dann dachte ich, jetzt kann ich auch nicht mehr aussteigen, jetzt laufe ich noch ins Ziel.
Du musst ja sowieso wieder dahin, ne?
Und ich habe in dem Moment eigentlich nicht mehr viel gedacht. Ich war wirklich so fertig, ich bin weiter gejoggt, weiter getrabt, ohne groß nachzudenken, war wahrscheinlich auch ein großer Sauerstoff schuld, keine Ahnung. vielleicht war das Gehirn unterversorgt. Wobei,
es ist ja nicht so ungewöhnlich im Ausdauerbereich, dass das gemacht wird. Also Jan Frodeno ist ja vor ein paar Jahren, nachdem er so Probleme mit der Hüfte hatte und Gymnastik auf dem Boden liegend gemacht hatte und ja raus war aus irgendeiner WM-Entscheidung, das Ding auch zu Ende gelaufen. Und das war bei Kilometer 7 des Marathons, wo er Probleme hatte. Und ist dann auf Hawaii das Ding zu Ende gejoggt. Und die sind halt, weiß ich, auch teilweise gegangen. Das ist auch ein bisschen Respekt vor der Strecke, ja, also dieser Herausforderung-Marathon, sicher auch vor der Konkurrenz, aber wahrscheinlich auch das, was du sagst, weißt du, wenn du 3 Monate nichts anderes gemacht, gedacht und unternommen hast, dann will man es vielleicht auch zu Ende bringen.
Ich glaube, also als von der Außenbetrachtung, ich habe das natürlich auch alles erst sehr viel später, logischerweise, ich irgendwann im Ziel war, mitbekommen oder irgendwie mal so ein paar Clips gesehen habe. Ich meine, Johannes hat ja schon gut gelitten auf jeden Fall. um das noch durchzubeißen. Das nötigt einerseits natürlich auch vollkommen zu Recht sehr viel Respekt ab, wie du auch gesagt hast, Ralf, es ist Respekt fürs Durchbeißen, aber auch gleichzeitig eine Art von Respekt der Strecke gegenüber und einer anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, das ist natürlich total positiv. Ich glaube, den einzigen Unterschied, den man vielleicht zur Situation bei Jan Frodeno damals machen muss, ist, für Jan war es das Saison-Highlight schon und er hat jetzt an dem nicht viel kaputt machen können danach noch sozusagen.
Das also wusste er aber, das wusste er zu dem Zeitpunkt nicht. Und
aber es war nicht unmittelbar nächstes Rennen geplant.
Nee, das nicht. Aber wenn du natürlich Ende 30 bist, dann ist das vielleicht dein letztes Rennen, wenn du dir da richtig was reinzimmerst. Ne?
Das ist richtig. Ja.
Und sein bester Freund und Manager, seine Frau etc., die haben alle auf ihn eingeredet, ja, dass er bitte sofort aufhören möge. Und er hat gesagt, nee. Ich weiß nicht, ob das mit dem Sauerstoff da irgendeinen Einfluss hatte, aber auf jeden Fall eine emotionale Entscheidung. Das war ja auch das, was Paul Schmidt-Hellinger letzte Woche sagte. Ja, manchmal trifft man als Läufer halt emotionale Entscheidungen, die auch aus einer Außen- oder später Betrachtung vielleicht nicht mehr rational nachvollziehbar erscheinen, aber die müssen dann halt auch in der Situation ja gemacht werden und die sind dann halt so, wie sie sind und das ist auch gut so.
Ja. Absolut, genau. Der einzige Unterschied, das wollte ich noch kurz anbringen, ist natürlich, dass bei Johannes das eigentliche Saison-Highlight, der dann logischerweise dann die EM ist und die ja nur 3,5 Monate nach Hamburg ist. Das heißt, wenn da jetzt natürlich vielleicht selbst wenn es eine Muskelverletzung wäre, irgendein Muskelfaserriss oder whatever, wäre das natürlich schon extrem scheiße gewesen, weil dann ja womöglich eine ordentliche Vorbereitung halt auf dem Spiel gestanden ist. Aber wer, wenn nicht ich, kann da nur mit Johannes mitfühlen und sagen, rationale Entscheidung, einen Marathon zu treffen, zu einer späten Phase des Rennens ist halt oftmals einfach nicht mehr möglich.
Ja, da denkt man auf jeden Fall nicht mehr rational. Wie gesagt, ich dachte im Nachhinein auch ein paar Tage später vielleicht, also warum habe ich mir das eigentlich angetan, warum? Ich habe aber auch viele Schulterklopfer bekommen, viele, die gesagt haben, Respekt fürs Durchlaufen. Das hat uns inspiriert, das fanden wir toll. Hab aber auch einige andere gehabt, die gesagt haben, Mensch, was hast denn du da gemacht? Warum hast du das angetan? Steig doch dann aus nächstes Mal. Ich finde das, wie gesagt, ich finde es auch völlig legitim, dann zu sagen, okay, heute ist nicht der Tag, ich steig aus, ich bin da jetzt nicht so stur und sage, nein, du musst jedes Rennen durchlaufen und niemals aufgeben. Manchmal macht es eben keinen Sinn. So ist der Sport. Aber ich habe auf jeden Fall daraus gelernt und ich denke, es war eine wertvolle Erfahrung.
Ja, in einer noch sehr jungen Marathonkarriere, das muss man bei dir ja auch noch dazu sagen, es ist, die EM wird dein vierter Marathon, richtig?
Du genau, ja.
Wien,
ja.
Rotterdam, Hamburg und jetzt dann die Europameisterschaften.
Genau.
Da stehen ja noch.
Also da kann man ja auf jeden Fall schon mal absehen, dass das noch viel vor dir liegt und
ist ja noch
vielleicht zu so einem
jede Menge Bucketlist, was du noch alles machen musst als Marathonläufer.
Genau.
Ich hoffe auf jeden Fall. Ja, also bin froh, jetzt zum Marathon gekommen zu sein. Hätte ich vor ein paar Jahren noch gar nicht gedacht. Und genau, man wird ja fast so ein bisschen süchtig nach und will immer den nächsten und will schneller laufen und will da laufen und bin auf jeden Fall sehr froh, beim Marathon gelandet zu sein.
Wir haben uns das letzte Mal persönlich bei den deutschen Cross-Meisterschaften gesehen. Da hast du schon auf mich auch einen sehr entspannten Eindruck gemacht und bist da ja auch aus so einer Stärke rausgelaufen. Hat sich deine Herangehensweise an die kürzeren Strecken auch durch das Marathontraining verändert?
Schwierig zu sagen. Also bei dem Cross bin ich ja lustigerweise die Mittelstrecke gelaufen statt der Langstrecke, was ja auch gar nicht so viel Sinn macht eigentlich für einen Marathonläufer. Aber
emotionale Entscheidung getroffen.
Ja, das war dann, weil ich war die Woche davor bei der Cross-EM gelaufen, schon 10 Kilometer, und ich dachte so, was war das 4-5 Kilometer Cross? Das hört sich cool an. Da hatte ich dann eben Bock drauf und das hat dann auch Spaß gemacht. Und Cross ist sowieso eigentlich meine Lieblingsdisziplin eigentlich, der Crosslauf, ist eben leider nicht ganz so populär wie jetzt der Straßenlauf oder selbst das Bahnlaufen. In den USA schon im College-Sport, aber genau, wie gesagt, den Crosslauf finde ich sehr gut. Ist auch ein gutes Trainingsmittel, finde ich. Und ja, da geht man eben auch ein bisschen entspannter ran, weil man weiß, der Crosslauf interessiert jetzt auch gar nicht so viele Leute wie so der Hamburg-Marathon zum Beispiel. Und es ist eben auch so eine Strecke, da geht es nicht um die Zeit, da geht es eben wirklich nur um die Platzierung. Von daher war das, ja, ist das ein Wettkampf, bei dem man ein bisschen entspannter rangehen kann. Ich versuche aber generell auch jetzt an großen Marathon oder diverse andere Läufe wirklich entspannt ranzugehen und nicht zu verkrampft zu sein und sich schon vorher zu heiß zu machen. Ich denke, das ist, ja, ein Marathon ist sowieso lang genug. Ja, das ist am besten, wenn man sich wirklich entspannt und relaxed an die ganze Sache herangeht.
Ja, heiß machen ist ein gutes Stichwort. Noch ist der Start am späten Vormittag respektive Mittag für München vorgesehen. Wir haben vorher schon kurz gewitzelt, dass wir natürlich alle schon einen Blick auf die langfristige Wettervorhersage geworfen haben. Fröhliche 33 Grad für den Montag der Marathonentscheidung in München. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn es wirklich auf dieses Wetter hinausläuft, dass dann diese Zeiten bestehen bleiben, weil dann laufen wir ja doch auf Gefährdungspotenziale hinaus. Die hatten wir mit dem Paul Schmidt-Hellinger letzte Woche ja auch schon besprochen. Es gab ja sogar schon einen Vorfall bei der WM in Eugene, wo der Start morgens um 6 war, Ortszeit, und ganz andere Bedingungen waren. Da war es tagsüber auch irgendwo in der Nähe von 30, aber morgens waren es 10 Grad oder 12 Grad. Das ist natürlich was ganz anderes. Aber trotzdem habt ihr euch ja jetzt und du sicher ja auch darauf eingestellt, dass man tagsüber oder in der Hitze laufen können muss. Wie ist das für dich mit Hitze oder was hast du spezifisch dahingehend noch gemacht?
Also von der Hitze bin ich natürlich gar kein Freund, wie wahrscheinlich jeder andere Läufer auch. Und besonders, also ja, bei 33 Grad, das kann ich mir wirklich beim besten Willen auch nicht vorstellen, dass dann der Startschuss fallen soll, wenn es wirklich so heiß wird. Werden wir sehen, was passiert. Man muss die Bedingungen akzeptieren. Das haben ja alle die gleichen Bedingungen. Man muss es jetzt erstmal hinnehmen und sich darauf vorbereiten. Ja, das ist so die einzige Sache in St. Moritz, bei der ich ein bisschen Bedenken hatte, weil hier sind es wirklich sehr gute Bedingungen. Man trainiert wirklich bei schönem Laufwetter, also heute sind es glaube ich 21 Grad, also eigentlich wirklich perfekt zum Trainieren, könnte sogar ein bisschen kühler sein, und das wird dann wahrscheinlich schon ein kleiner Hitzeschock, wenn ich dann in München ankomme. Der Paul Schmidt-Hellinger und Tono Kirschbaum, der Marathon-Bundestrainer, haben uns aber eine E-Mail geschickt mit ein paar Sachen, die man eben so machen kann, und ich bin jetzt jeden Tag 20 Minuten in der heißen Badewanne nach dem Laufen. Das hat uns der Paul Schmidt gesagt, ist ja, jetzt gerade, man soll natürlich lieber Wasser sparen und so weiter, ist wahrscheinlich nicht die umweltfreundlichste Option, aber das mache ich zurzeit. Bei 40 Grad, meinte er, 20 Minuten bei 40 Grad versuche ich jeden Tag nach dem Laufen zu machen, also das ist sozusagen meine Vorbereitung. Wir versuchen auch ein paar Mal nach Chiavenna zu fahren. Das ist ein Ort in Italien.
Das wollte ich gerade fragen.
Ja. Nicht zu weit von hier. Ist aber auch mit ein bisschen Aufwand verbunden. Ist eben eine Stunde Fahrtweg für einen Dauerlauf, weil, wie gesagt, der Paul Schmidt meint auch, man soll versuchen, eben Dauerläufe in der Hitze zu machen. Aber die Workouts
also,
eben
also
nicht.
Langsame oder sagen wir mal entspannte Dauerläufe.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Nur die Workouts sollen wir ruhig weiter in St. Moritz auch machen, ist aber wie gesagt mit ganz schönem Aufwand verbunden, dann eben immer zu fahren, von daher habe ich das noch nicht so oft gemacht, bringt aber schon was, und die dritte Option ist eben noch, sich wirklich hier beim Dauerlauf bei 20 Grad warm einzupacken und in Jacke, Tights, Pullover zu laufen. Das macht auch der eine britische Marathonläufer, dem folge ich auf Instagram, der postet darüber sehr viel, der läuft eben auch München, wie er wirklich im Hochsommer in Großbritannien, da ist er auch gerade sehr heiß, wirklich in dicker Jacke und langer Hose läuft.
Callum Hawkins?
Phil Sessaman heißt er.
Ah, oh, Sessaman, ja, okay. Ja, weil Hawkins hatte ja diese Erfahrung bei den Commonwealth Games in Australien, fast gestorben ist jetzt übertrieben, aber wo er kollabiert ist.
Genau.
Und dann aber ein extrem gutes Ergebnis natürlich in Doha hatte, ne? Wo es halt ja auch sehr luftschwül war. Ne?
Hat daraus gelernt wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt abgeblieben ist, der Callum Hawkins. Ich glaube nicht, dass der die EM läuft. Und auch die WM. Mhm. Aber ja, genau, das sind so die Sachen. die uns gesagt würden, die wir machen können. Und dann natürlich am Wettkampftag vor dem Start Kühlweste tragen, sich möglichst lange im Kühlen aufhalten, wenn es geht, irgendwie im Schatten laufen, Eis in die Cappy alle 5 Kilometer reinlegen und sich aufsetzen und dann eben die Bedingungen annehmen, wie sie sind. Und ich versuche dann natürlich auch taktisch das Ganze natürlich anders anzugehen als einen normalen Marathon. Ich frage mich da auch schon, wie das ganze Feld das so annehmen wird. Ich habe mich schon gefragt, ob vielleicht alle zusammen wirklich erstmal langsam loslaufen und
wenn's das war ja auf jeden Fall in Doha so, ne?
Ja,
das ist ja, insgesamt ist das Feld ja doch deutlich defensiv da losgelaufen, ne? Das muss man schon sagen.
Aber das könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand von Kilometer 1 an das normale Marathon-Tempo durchzieht, weil ich mir dann nicht vorstellen kann, dass der ins Ziel kommt. Aber ja, wir werden es sehen. Ich glaube, alle aus dem deutschen Team versuchen, das so ein bisschen vorzubereiten, und ich versuche mich auch mental darauf vorzubereiten, aber hoffe insgesamt immer noch, dass es eben auf den Morgen verschoben wird. Aber selbst da werden es noch mit 20 Grad sein, denke ich. Und ich glaube, Philipp hatte ja selbst beim letzten Berlin-Marathon, da war es ja schon, wurde es ja schon relativ warm zum Ende des Rennens hin. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, Philipp kann ja sagen, wie warm es da war. Ich glaube, das war ja schon schwierig, dann Marathon zu laufen. Genau.
Ja, es war auf jeden Fall knapp über 20 Grad, als wir dann ins Ziel gekommen sind. Das ist natürlich jetzt noch ein Witz, muss man ganz deutlich sagen, zu den erwarteten 33 Grad in München, wenn dann bei euch da auch die Startzeit ist. Das war ja bei uns zum Ende des Marathons, aber man hat ja da schon ganz deutlich sehen können, und da können wir mal, müssen wir gar nicht mein Beispiel nehmen, man kann ja auch mal ganz gucken, wie die Spitzengruppe da mit zurechtgekommen ist, und die sind ja noch auf 203, 204 angelaufen, und die Siegzeit war 206 hoch, wenn ich mich nicht komplett täusche, und ich glaube, der zweite oder dritte war schon bei 207, und diesen Zeitverlust hatten die nur auf der zweiten Hälfte eigentlich, weil die Halbmarathon-Durchgangszeit, die war noch ganz ordentlich. Und diese roundabout 20 Grad dann auf der zweiten Hälfte haben schon, wie man ja gesehen hat, einen krassen Drop von der Geschwindigkeit zur Folge gehabt, wenn man jetzt in einem Bestzeitbereich ist, was die Jungs ja probiert haben vorne. Auch ein Bekele ist ja, glaube ich, was ist gedacht, 207, weiß gar nicht, ob er dritter oder vierter dann war. Ja. Da sieht man ja, dass die schon da ganz schön Federn gelassen haben. Ich habe spaßeshalber gerade nochmal kurz nachgegoogelt, parallel zu den letzten Europameisterschaften, in denen der Marathon integriert war. Mhm. Also Berlin war ja
da bist du völlig überraschend auch gelaufen, Philipp, ne? Wenn ich mich richtig erinnere.
Da war es auch nicht kühl.
Da war es auch nicht kühl.
Nee, deshalb, genau, da waren die Bedingungen, glaube ich, schon deutlich besser noch als über 30. Ich würde jetzt mal sagen, so zwischen 25 und 30 irgendwo in dem Bereich. Aber da war die Startzeit auch ein Ticken eher. Ich glaube, die war eher so, richtig früh war es nicht, aber es war so 8.45 Uhr,
9 Uhr. Ja, ich meine auch 9 Uhr, irgendwas wäre es gewesen, ja.
Ja, genau. Und das war auf jeden Fall natürlich auch schon deutlich leistungsmindernde Temperaturen. Was mich damals überrascht hatte, war, dass die trotzdem vorne, und das hatte ich ja zunächst versucht, ich hatte wie Johannes die gleiche Hoffnung, dass die Jungs in einer sehr gemächlichen Pace erstmal loslaufen, und bin dann auch die ersten, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Kilometer erstmal in dieser größeren Spitzengruppe dabei gewesen, die sich dann ja nochmal aufgespalten hatte. Und zumindest ganz vorne sind die Jungs ja dann schon auf unter 2:10 gelaufen. Also Siegzeit von Coenard war ja 2:09, 50 oder 51 oder sowas. Das ist jetzt nicht langsam, würde ich mal sagen, vor allem nicht bei den Temperaturen. Ich denke, dass der damals schon auch so ein bisschen das Potenzial, was er hat, angedeutet hat. Der hat ja inzwischen auch eine Bestzeit von, ich glaube, 207, 206 um den Dreh. Und auch Leute wie ein Tadese Abraham, der eine 206 inzwischen stehen hat, war dann auf Platz 2, glaube ich, mit 2:11 oder sowas. Also sagen wir mal, ein gewisser Respekt und Demut in so ein Rennen reinzugehen, bei solchen Bedingungen schadet auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wer ein sehr smartes Rennen damals gelaufen ist, war Tom Gröschel, was irgendwie, warum auch immer, nie in der Öffentlichkeit so richtig krass Beachtung gefunden hat, weil Tom ist wesentlich defensiver als ich damals angelaufen und ist aber dadurch, dass dann halt doch einige ja auch auf der zweiten Hälfte halt eingebrochen sind, echt noch sehr weit nach vorne gekommen. Ich glaube, Tom war Elfter, wenn ich nicht alles durchschaue, sogar Zehnter.
Elfter,
genau. Ja. Und das hat er eigentlich, glaube ich, will das jetzt, soll nicht klingen, dass ich jetzt abqualifiziere, aber das hat man jetzt vielleicht im Vorfeld vom Ranking nicht unbedingt erwarten können, sondern er einfach ein sehr smartes Rennen gemacht und nach mit einer klugen Renneinteilung die Leute eingesammelt.
Das ist deshalb nicht so öffentlich geworden, weil das bei uns in der ARD nicht übertragen wurde.
Ja, das waren die Kollegen. Ne?
Aber das waren keine Kollegen, Schelte. Ich habe nur gesagt, dass wir es nicht waren.
Ja, ich weiß, deswegen sag's nicht hier gerade. Nein, Spaß. Aber ich weiß jetzt gar nicht, der Marathon am Montag, wird der bei euch gemacht?
Ralf? Nein, beide Marathons sind bei den
also
Kollegen.
Also egal, also auch wenn Johannes gewinnt, wird davon nichts in Deutschland pucken.
Ja, also es wird ja immer wieder kolportiert, dass wir alles schuld sind. Wir sind ja sowieso alles schuld. Wir sind halt das negative Abschneiden der Leichtathleten jetzt in Eugene schuld, ja, weil wir das zu wenig zeigen. Ja, Klammer auf. Ja. Johannes, du weißt es selber. In den USA wird gar kein Leichtathletik im Fernsehen gezeigt. Und zwar nie. Ja, von der WM wurden, glaube ich, 2 Tage in NBC im Hauptprogramm gezeigt. Also auf jeden Fall der Sonntag mit dem Männermarathon. Und der Rest war alles in Peacock. Das ist halt so eine Plattform wie Amazon oder ja, also eine Fernsehplattform, aber jetzt nicht auf Sport speziell ausgerichtet. Und ansonsten von Meetings oder dergleichen mehr, nada, nichts im amerikanischen Sportfernsehen oder im Fernsehen überhaupt, nichts. Also daran, liebe Kritiker, liegt es nicht. Ne, weil wir haben, glaube ich, ziemlich viel Leichtathletik schon übertragen dieses Jahr. Klar, die Zeitverschiebung mit der WM hat natürlich nicht geholfen. Ja. Wie wird denn überhaupt, was sagen so deine Peergroups in den USA, wie wird denn überhaupt die WM in der Läuferöffentlichkeit eigentlich in den USA besprochen?
Ist das ein Thema?
Bei den Läufern?
Ja, also, war das jetzt geil für die Szene oder nicht geil?
Ja,
also,
ich denke, dass die WM in Eugene war, weil irgendwie die Zuschauerzahlen waren jetzt im Stadion zumindest nicht so richtig geil.
Nee, dafür, richtig dass es geil, so ein Tracktown
und überhaupt.
Ja, genau. Ja. Das ist wirklich extrem teuer. Also, generell denke ich, waren die Amis schon sehr froh, dass das jetzt endlich mal in den USA stattfindet und schon sehr stolz darauf. Da ist sowieso Nationalstolz, wird sehr groß geschrieben, aber ich glaube, es gab schon relativ viel Kritik, weil Eugene ist eben bekannt für die University of Oregon und Steve Prefontaine und Nike und alles drum und dran. Aber es ist eben schon in der Provinz. Es ist jetzt keine große Stadt, auch keine sonst bekannte Stadt. Es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, da hinzukommen. Man müsste, glaube ich, nach Portland fliegen und dann fährt man noch mal ein bisschen. Ich glaube, es haben schon einige kritisiert, dass es einfach besser wäre, so eine Leichtathletik-WM in L.A. oder Chicago oder Miami oder New York zu haben, was einfach viel einfacher erreichbar ist und dann vielleicht auch im ganzen Land mehr wahrgenommen wird, als wenn es da im kleinen Städtchen Eugene stattfindet. Also ich bin auch einmal da gelaufen im College. Damals war es noch nicht umgebaut, renoviert. Das ist schon cool, da zu laufen. Aber ich kann das auch verstehen, dass eben die Stadt drumherum vielleicht ein bisschen fehlt und das vielleicht schon noch mehr ausmachen würde für eine Leichtathletik-WM, wenn das in einer Großstadt stattfindet als in einer kleinen College-Stadt.
Also aus der Sicht des Weltverbandes habe ich es gar nicht verstanden, ehrlich gesagt, weil es ist genauso, wie du das schilderst, Johannes. Du kommst halt mit einer Weltsportart in so eine Nation rein, also in eine ganz große Sportnation und gehst dann in ein Provinzstädtchen. Das ist doch absurd. Ja, also weil entweder machst du den großen Aufschlag. Ja, da haben 192 Nationen teilgenommen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist halt so viel. Und dann gehst du dahin. Das macht gar keinen Sinn. Ja, selbst wenn du nach Portland oder Seattle oder was auch immer da oben gegangen wärst, das ist ja noch größere, aber auch keine Megastädte, die halt auch eine internationale Beachtung haben, ja. Leichtathletik WM New York klingt halt ganz anders. Das klingt einfach schon anders, ja. Ich meine, ich verstehe es auch unter Marketing-Gesichtspunkten nicht, ja. weil der Ausrüstungspartner der Weltmeisterschaften war ja nicht Nike, sondern war ASICS.
Ja. Genau,
das ist jetzt ja noch nicht mal dieser unmittelbare Return of Investment, von dem man ja dann gerne spricht, ja.
Aber der indirekte, ja, weiß doch sicherlich, wer der Präsident des Weltleichtathletikverbandes ist.
Ja, das weiß ich natürlich, dass der Kollege und Sebastian Coe eine sehr hohe Funktion im Nike-Kosmos innehatte.
Richtig, ja. Der lange auf der Bühne bei Nike stand.
Aber trotzdem hat sich,
als das begeben
wurde, es gab ja rund ums Stadion überhaupt keine Promo von Nike. Null.
Ja.
Ja, 0,0. Ja. Ja. Mhm. Ich glaub, habt ihr die Moves in der Szene da verfolgt? Der Bowerman Track Club, der ja in Portland zu Hause ist, ja, habe ich ja vorhin schon erzählt, Johannes, als du noch nicht dabei warst.
Ja.
Die habe ich jetzt neulich, bin schon so durcheinander.
Neulich.
Diese Woche auf dem Track da getroffen, da haben die dann Lock and Dowlauf gemacht, also Grant Fisher und Co. Die gehen jetzt alle nach Oregon. Weil ihr Trainer der Chef der Oregon Ducks wird, also der Cheftrainer der Leichtathletikabteilung in Eugene.
Ja.
Habe ich gesehen in den Medien, fand ich einen sehr interessanten Move. Vielleicht kann das Johannes seine Einschätzung geben. Zumindest ist er der einzige von uns dreien in der Runde, der in dem College-System tätig war. Ich finde es unter dem Gesichtspunkt einen interessanten Move, weil als Head Coach des Bowerman Track Clubs war ja eine sehr repräsentative Aufgabe und sicherlich auch eine total spannende Aufgabe für so einen Trainer. Er wird sicherlich gut verdient haben. Er hat mit Weltklasse Athleten arbeiten können. Das Team ist über die Jahre ja auch wirklich größer geworden. Und den Move jetzt zu machen, zurück zum College-Sport zu gehen, man muss sagen, er kommt von Wisconsin, wenn mich nicht alles täuscht, ursprünglich davor, also kommt aus der College-Sport-Szene, jetzt aber zu den Oregon Ducks zu gehen, klar, sehr renommierte Uni, vor allem im Laufbereich, trotzdem irgendwie interessanter Move, ohne da jetzt die näheren Hintergründe zu kennen oder ob das Angebot finanziell noch viel besser war, aber...
Der macht das nicht für 3,80 €, das kann ich euch schon sagen. Ja.
Also ich fand auszugehen. Also ich fand stark, da hat einfach Nike die Finger im Spiel, die wollten den da haben, aber er trainiert ja auch den Bowman Track Club weiter, so wie ich es verstanden habe.
Ja.
Die ziehen ja alle nach Eugene.
Okay.
Ich frage mich auch, wie man das dann zeitlich schafft, weil ich glaube, der College Coach Job, das ist ja sehr viel administrative Arbeit auch. Das ist ja gar nicht, das ist vielleicht 20-30% Coaching und sonst muss man sich da um die College-Students eben kümmern, dass sie auch ja in der Uni eben alles machen, wie sie so sollen. Und da kommen sehr viel mehr Aufgaben hinzu. Ich weiß gar nicht, wie der das dann zeitlich schafft und ob der dann noch genug Zeit hat. Aber ich frage mich auch ein bisschen unter dem Aspekt mit der Shelby Houlihan. Die wurde ja positiv getestet.
Danke, dass du es nochmal sagst. Das wollte ich nämlich gerade schon erwähnen.
Ja, er war der Coach. Man weiß jetzt nicht, inwieweit er da die Finger im Spiel hatte oder was wusste. Aber es ist ja insgesamt erstmal schon eine Story mit einem komischen Bauchgefühl. Und er wird jetzt eben College-Trainer von 18- bis 23-Jährigen. Also ich finde es ein bisschen... Ja, komisch.
Ja, es war tatsächlich in der lokalen und regionalen Presse kein Thema mit Houlihan. Ja. In den Laufportalen Let's Run und so wurde das natürlich schon auch heftig diskutiert, ist ja klar, weil das Image ist ja erstmal halt schon ein bisschen angekratzt. Die Problematik mit Alberto Salazar, der ja bis vor ein paar Monaten da noch als Wandbild auf dem Stadion hing, ist ja weitestgehend bekannt. Übrigens, interessante Verpflichtung noch als Co-Trainerin bei den Oregon Ducks ist Shalane Flanahan.
Das hat mich jetzt nicht so überrascht.
Nee, ist ja klar, die war ja auch schon da, aber die ist halt jetzt, weil du sagst, wie machen die das mit dem Training? Das geht natürlich nur, wenn es verteilt halt auf mehrere Leute, ja. Die haben einen ganz guten Cross-Country-Coach eigentlich, aber da ist noch unklar, ob der da bleibt oder weggeht. Ja, also das Coaching-Staff ist ja an so einer Uni größer, als jetzt man sich das in Deutschland von einem mittleren Verein oder so vorstellt. Ja, das ist schon ein bisschen anders.
Ja, das ist eigene so. Athletik- und Krafttrainer und keine Ahnung, was alles noch.
Also, ja. Da wundert man sich, dann nicht, dass da so viele Talente draus entstehen. Ja, weil ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten bist du in deinem Team gewesen, Johannes?
Das waren, glaube ich, so 20, 25 Jungs und dann eben auch die gleiche Anzahl an Mädchen, ja. und das eben über 300 Unis verteilt. Und in den Highschools sind die Teams noch größer. Es gibt noch mehr Highschools. Also das ist schon ein sehr viel größerer Pool, aus dem man eben Talente finden kann und aus dem man Talente entwickeln kann. Das ist auf jeden Fall so. In Deutschland stehen ja bei den Landesmeisterschaften mittlerweile immer nur noch ein paar Leute am Start. In den USA sind es eben wirklich Hunderte bis Tausende bei den State Championships.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja, das ist echt Wahnsinn, ja. Übrigens habe ich da heute auch noch so eine ganz geile Nummer. Da gibt es ja gerade die Youth Olympic Competitions, also in unterschiedlichen Städten eigentlich. Und in Greensboro ist gestern der Wettkampf abgebrochen worden, weil es eine Massenschlägerei gab und 12 Verletzte sind ins Krankenhaus gekommen. Also irgendwie, keine Ahnung, gab es wohl irgendwie unter den Zuschauern eine kleine Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, worum es da ging. Aber haben sie den ganzen Wettkampf abgebrochen und um einen Tag verschoben. Ja, also hatte ich jetzt noch nicht von gehört, von Hooligan-Problematik im US-amerikanischen Jugend- oder College-Sport.
Das war mir neu.
Ja, Johannes, nimm uns noch kurz mit. Wie schaut es bei dir aus, die nächsten finalen 11 Tage? Was wird noch gemacht, was wird nicht mehr gemacht? Du hast schon anfangs gesagt, es wird getapert, 160 bis 180 diese Woche Kilometer. Wann geht es überhaupt für dich zurück nach Deutschland? Gibt es noch eine Hitzeanpassung vor Ort sozusagen, oder?
Ja, nicht wirklich. In Erding, da gibt es genug Bier.
Nee, ich komme tatsächlich direkt aus der Höhe, weil ich diesen Effekt mitnehmen wollte und komme erst am 13.8. an, kommen auch alle anderen, also Amanal und Hendrik sind ja in Kenia derzeit. Genau, Simon und Konstantin waren in St. Moritz, aber sind jetzt wieder zurück zu Hause. Und Richard auch, soweit ich weiß. Aber wir kommen alle am 13.8. in München an. Ich glaube nicht, dass jemand in das Pre-Camp geht. Genau. Und bis dahin nehme ich jetzt ein bisschen das Tempo raus. Das mache nicht mehr ganz so viel Volumen. Mach noch alles mit dem Frank Schauer. Dazu wollte ich auch noch mal sagen, der Frank Schauer hat sich ja tatsächlich wirklich jetzt hingestellt als Reserveläufer, hat einfach eine ganze Marathonvorbereitung gemacht für den Fall, dass er eben läuft. Ich finde, das verdient auch eine Menge Respekt, das zu sagen, dass er da eben nicht sagt, oh, ich mache jetzt auf jeden Fall nur einen Herbstmarathon und falls ich angerufen werde, mache ich das eben irgendwie so. Er hat sich jetzt wirklich gut darauf vorbereitet auf die EM und ich finde es eben ein bisschen schade, dass er auch keinerlei finanzielle Unterstützung bekommen hat vom DLV als Reserveläufer. Ich weiß nicht, wie das Budget da aussieht. Für mich wurde jetzt eben das Trainingslager bezahlt. Das Trainingslager vor der EM, die 4 Wochen, für ihn leider nicht. Finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, der Reserveläufer gehört dann eigentlich genauso zum Team wie die anderen auch. Aber ja, wir machen jetzt zusammen noch unsere letzten,
die Regelung ist da so, Johannes, wenn er als Reserveläufer angerufen wird und dann ins Team rückt, würde das nachträglich bezahlt.
Gut, ja, das macht Sinn.
Also kann sein, dass es so
das
ist.
Das klingt jetzt irgendwie geil, aber das ist natürlich nicht professionell, da müssen wir nicht diskutieren. Nee, also
die Sache, die ich nicht verstehe, ist, dass doch Staffeln auch immer Ersatzläufer haben. Und da werden doch bei 4x400 Meter Staffeln, 4x100 Meter Staffeln, da werden doch die...
Nicht nur 4 mitgenommen.
Genau, da werden ja sogar mal 6 mitgenommen. Und da wird doch auch alles für die bezahlt, hätte ich gedacht. Oder würde ich jetzt mal von ausgehen? Ich weiß es nicht. Bin ich jetzt davon ausgegangen? Vielleicht ist es auch nicht so. Aber doch, was man so mitkriegt, bei den Sprintern...
Also bei den Sprintern ist es ja so, die machen ja schon relativ lange Vorbereitungstrainingslager mit relativ großen Gruppen auch in Florida. Auch nicht so ganz kurz. Also das geht eher so 5 bis 6 Wochen als 2 bis 3 Wochen.
Ja.
Und da wird dann halt in unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet, weil sich da natürlich dann halt auch oft erst herausstellt, weil wir haben jetzt ja nicht so eine klare Rang- oder Hackordnung in den Sprints. Also da ist natürlich das, sagen wir mal abgesehen vielleicht von den Positionen 1, 2 in allen Bereichen, ob du jetzt 4x100 oder 4x400 nimmst, dann floatend. Ne? Also das sind dann schon unterschiedliche Leute. Wer ist gut drauf, wer ist vielleicht verletzt oder. Also du brauchst schon auch ein Potenzial da, aber du hast vollkommen recht. Also wenn ich jetzt die Teamwertung ernst nehme bei den Europameisterschaften und warum sollte man das nicht machen? Das macht gar keinen Sinn, das nicht ernst zu nehmen, schon gar nicht im eigenen Lande. dann muss ich eigentlich dafür sorgen, dass da ein Team starten kann. Ja, klar, die Argumentation ist natürlich dann, im Prinzip seid ihr ja, weil ihr jeweils zu sechst seid, schon der Ersatz. Ja, weil in die Wertung gehen ja nur die ersten drei ein. Ne? Also das ist ein bisschen der Unterschied daran. Ne?
Nee, gut, da hast du vollkommen recht, ja. Das stimmt. Aber genau, wir gehen jetzt zusammen noch die letzten paar Tage an. Ich mache morgen nochmal einen längeren Dauerlauf, 25 bis 30 Kilometer mit einer Endbeschleunigung. Und dann stehen nächste Woche nochmal ein paar Tausender auf dem Plan und sonst wirklich nur noch eigentlich frisch werden. Und bereit sein für den Marathon.
Hört sich gut an.
Klingt doch sehr gut.
Vor allem, du bist heute der Einzige, der es sich erlauben kann, bei dieser Aufnahme das Fenster offen zu lassen. Ja, weil bei uns ist es so heiß, es geht auf gar keinen Fall.
Ja. Ich habe sie auch schon gemacht.
Also deshalb, bei dir ist wahrscheinlich frische Luft, die da reinkommt. Bei uns wäre das einfach nur brutalst heiß, ja. Ja, großartig. Philipp, ich habe auch noch einen ganz heißen Tipp für dich fürs Wochenende, damit du dich nicht allzu sehr langweilst.
Ich wollte gerade sagen, es ist generell die letzten Tage seit Montag Umzug kein Tag bisher langweilig gewesen, weil immer irgendwas noch fertig gebaut werden muss. Und ich hoffe, dass wir zumindest die finale Elektrik noch fertig bekommen. Vielleicht morgen, wer weiß, vielleicht auch nicht. Aber das Wochenende wird auf jeden Fall nicht langsam. Die Kisten sind nur bedingt ausgepackt, weil man nicht in jedem Raum schon alle Möbel aufbauen konnte. Aber ich bin gespannt, falls mir doch langweilig sein sollte, bin ich jetzt schon heiß auf deinen Tipp.
Ja, Regensburg Triathlon. Sonntagmorgen.
Ich bin dabei, aber nur als Zuschauer.
Jetzt habe ich gedacht, dass du wenigstens in der Staffel irgendwie den Zehner läufst hinten oder sowas.
Also wenn es ganz gut läuft, fahre ich vielleicht mit dem Rennrad vorbei zum Zuschauen.
Das ist ja schon,
was dann ungefähr von mir aus 5 Kilometer sind.
Das trägst du dir aber als Einheit ein, oder?
Na klar, wenn ich jetzt heute 10 Kilometer mal wieder am Stück gelaufen bin, in 4:30, dann muss ich doch nehmen, was ich kriegen kann. Dann wird vielleicht, wenn es ganz gut läuft, am Wochenende noch eine 15 kommen und vielleicht noch 10 Kilometer Radfahren. Da bin ich aber schon richtig gut dabei, jetzt hier wieder nach 2,5 Wochen nichts tun.
Ja, hört sich gut an. Ne? Also für alle, die, ich weiß gar nicht, ob da noch Nachmeldungen möglich sind, oft ist es ja nicht der Fall, aber am Wochenende Regensburg Triathlon, abgesagt könnte leider, halb Ironman in Dresden. Aber in Frankfurt gibt es auch eine geile Veranstaltung, Triathlon, City Triathlon. Da gibt es noch Startplätze übrigens. Ja, also wer sich in der Hitze mal so richtig quälen will, kleinen Halbmarathon hinten drauf, da geht es glaube ich auch, obwohl der Start ist glaube ich um 7, also das ist dann schon okay.
Klingt verlockend.
Ja, genau, klingt für dich verlockend, da lache ich mich tot. Erstmal 2 Kilometer schwimmen.
Jo, bei Johannes gibt es bestimmt Mittagessen und dann noch einen Mittagsschlaf, hoffe ich mal, bevor die nächste Einheit ansteht.
Ja,
klingt besser. In diesem Sinne wollen wir dich jetzt auch nicht länger aufhalten. Vielen Dank, dass du dabei warst. Großartig, wir drücken dir natürlich und die Community natürlich auch alle Daumen für München. Wir werden das natürlich verfolgen. Wir machen jetzt indirekt Werbung, weil es Johannes ist, für die Leute, die das anschauen wollen. Es ist nicht in dem Sender, für den Ralf üblicherweise arbeitet, sondern in diesem anderen. Aber da könnt ihr auch trotzdem einschalten und den Jungs und Mädels natürlich die Daumen drücken. Oder ihr geht einfach in München an die Strecke, das wäre noch cooler.
Ich habe das Gefühl, Johannes, ich muss am Montag früh aufstehen, damit ich euch sehen kann.
Ich komme
auf jeden Fall an die Strecke, das ist schon klar.
Ja. Ja. Aber ich nehme alle Bedingungen an. Ich will auch nicht rumjammern. Ich freue mich
muss man,
auf die
EM. Du hast ja keine andere Wahl. Alles gut.
Ich hoffe, als Team können wir, glaube ich, schon viel erreichen. Das Team sieht sehr gut aus. Und jetzt müssen die letzten Tage nur noch gut laufen. Und dann freue ich mich auf die EM. Ja. Und vielen Dank auf jeden Fall euch, dass ich hier dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, die EM wird gut.
Davon gehen wir aus. In diesem Sinne, wir hören uns wie gewohnt nächste Woche. Entflieht der Hitze, lauft morgens und ansonsten lauft noch vielleicht ein paar Kilometer mit für Ralf und mich. Das schadet auf jeden Fall auch nicht. Wir drücken eurer Vorbereitung für die Herbstmarathons natürlich auch die Daumen. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche.